Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 111. Wir befinden uns auf der Straße zum SummerSlam und deswegen beschäftigen wir uns heute mit den besten SummerSlam-Performern und natürlich euren Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute unser Lokalveranstalter, Pausenclown, DJ, weiß ich nicht, Wedding Planner und man weiß es nicht alles, der Michael Schecki-Schwarz. Guten Tag.
Eventmensch hast du vergessen. Hallo Olaf, schön, heute mit dir alleine mal zu sein.
Ja, wir haben heute eine lustige Zweierrunde. Ich habe gerade schon so ein bisschen erzählt, alle Kollegen sind derzeit im massiven Vor-Gamescom-Stress, deswegen müssen wir auf das kleine Personal hier zurückgreifen, das ist aber auch gar kein Problem. Da kommen dann die alten Männer zu Wort, wenn wir hier über SummerSlam-History und so ein Kram sprechen. Ich glaube, das wird auch ganz gut, oder was meinst du?
Die alten, gut aussehenden Männer, wir sind auch fast die Einzigen, die wirklich jeden SummerSlam mitgemacht haben.
Das stimmt, ja, da sind schon, aber so insgesamt könnte man das so sagen, ja. Aber nicht mitgemacht, sondern vielleicht nur mit angesehen oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch dann gleich mal einsteigen hier in das übliche Daily Business. Ihr wisst, wenn ihr uns Fragen, Anregungen, Ideen, was auch immer einschicken möchtet, dann könnt ihr das tun. Ihr erreicht uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und bei YouTube überall als headlock.de oder einfach headlock. Sollte gar kein Problem sein. Es gibt unsere Website, auch headlock.de logischerweise. Da gibt es eine wunderschöne Supportseite. Wenn ihr uns was in die Portokasse schmeißen wollt, da gibt es einen Amazon-Link. Also sprich, wenn ihr irgendwas einkauft und über diesen Link geht, dann bekommen wir was davon ab. Wir freuen uns über jede Bewertung bei iTunes oder auch bei Facebook. Das hilft uns, damit wir besser gesehen werden mit dem Projekt und damit würde ich sagen, lass uns einfach mal zum Thema kommen. Das Thema ist heute, wir stellen ein kleines Ranking auf mit dem Titel SummerSlam Performers, sprich wer hat die besten Leistungen gebracht, wer stand in den größten, wichtigsten Matches und wer vielleicht auch in den meisten Main Events. Wir haben eine kleine Rangliste für euch zusammengestellt und die werden wir gleich dann mal abarbeiten. Was heißt abarbeiten, klingt so negativ, aber wir werden gleich mal darüber sprechen und dann vor allem auch so ein bisschen die Matches durchgehen und nochmal so ein bisschen in Erinnerung an die jeweiligen Wrestler schwelgen. Ja, Shaggy, du als, wir haben es gerade schon gesagt, als erfahrener Wrestling-Fan, was verbindest du denn mit dem SummerSlam so im Allgemeinen?
Das ist eine schöne Aussage, ein erfahrener Wrestling-Fan. Das ist jetzt ein großes Kompliment. Ich nehme es mal als großes Kompliment an von dir, Olaf.
Ja, Dankeschön. So ist gemeint.
Ja, SummerSlam, das ist, das ist das heißeste Wrestling-Sommerereignis des Jahres. So sollte es zumindest sein. Das ist quasi das zweitwichtigste Großereignis in den Augen der WWE möglicherweise, vielleicht in den Augen der Fans nach dem Royal Rumble das dritte. Aber es ist quasi die größte Party des Sommers und so wird es von der WWE jetzt auch seit Jahren dargestellt. Und es hat auch wieder an Wichtigkeit zugenommen in den letzten Jahren und die WWE stellt auch hier ihre größten Matches auf im Sommer.
Ja, es war eine ganze Zeit lang nicht unbedingt so. Ne? Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der SummerSlam so irgendwo in den B-Pay-Per-Views dahin dümpelt, aber jetzt in den letzten Jahren hat man auch die Länge der Events auch wieder forciert, also sprich, die Events sind jetzt auch fast genauso lang wie bei WrestleMania und es erwartet jetzt ja auch auf jeden Fall ein 4-Stunden-Event dann in einer Woche. Und ja, also WWE weiß schon, was sie am SummerSlam haben und vor allem, ich finde auch, das ist immer die Veranstaltung, ja, da hat man einen ganz anderen Vibe als bei WrestleMania. Es ist halt ein bisschen lockerer. Da ist auch manchmal sind da auch ein paar Verrücktheiten mit dabei. Und es ist aber auch, finde ich, der Event, den ich ganz extrem mit sehr, sehr guten Wrestling-Matches verbinde im Vergleich zu WrestleMania, wo man häufig auch einfach diese bombastische Show einfach im Vordergrund hat. Das ist mal so für mich ganz persönlich so ein Punkt.
Das ist definitiv so. Also es ist hat nicht ganz auf jeden Fall die Wichtigkeit von WrestleMania, aber der SummerSlam wird jetzt auch in den letzten Jahren noch immer an große Städte gegeben, war ja auch jetzt jahrelang in Los Angeles beheimatet, der SummerSlam. Waren es nicht 3-4 Jahre am Stück?
Ja.
Staples Center. Und auch der wird jetzt, da reisen sich die großen Städte in Amerika drum, jetzt den SummerSlam mit allem drumherum dann auch austragen zu dürfen.
Ganz genau. Jetzt dieses Jahr ist es in New York. Aber auch da, ne, New York, Big Apple, also viel größer als irgendwie nach New York zu kommen, geht's natürlich nicht, auch wenn die Halle da nicht, es ist jetzt keine riesengroße Arena, wie es halt sonst ist, aber wie es bei WrestleMania ist, aber nichtsdestotrotz ist es halt eben New York, ne, und WWE legt großen Wert auf den SummerSlam und das ist halt einer der, man sagt ja nicht umsonst Big Four, ne, da gehört noch die Survivor Series und der Royal Rumble dazu. Aber trotzdem hat, finde ich, das immer so ein gewisses Flair. Also wir haben da letztes Jahr, war, glaube ich, der SummerSlam, glaube ich, auch der erste Big Four Pay-Per-View, den wir hier bei Headlock besprochen haben. Und da ist man dann schon heißer drauf als so auf den üblichen 2 Wochen Pay-Per-View, den uns WWE ja inzwischen immer übers Network irgendwie zuschießt. Ich finde, das ist immer was Besonderes und da hat man auch besondere Erinnerungen dran und deswegen würde ich mal sagen, wir steigen auch hier gleich mal in die lange Liste ein, weil wir sind wirklich mal alle SummerSlams durchgegangen. Also SummerSlam gibt es seit 1988, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und entsprechend lange Historie dahinter und es sind unfassbar viele Wrestler, die natürlich auch da angetreten sind. Wir sind alle durchgegangen, also alle Cards, alle Events, haben uns einige rausgeschrieben, einige Wrestler rausgeschrieben und haben uns überlegt, ja, wer da wirklich die Nase vorn hat, wer hat die meisten Main Events bestritten, wer hat die größten Kämpfe bestritten, auch die für die Company wichtigsten Kämpfe bestritten und versuchen da eine herrlich subjektive Rangliste aufzustellen und ihr seid übrigens da auch gerne willkommen, schreibt uns vielleicht auch als Reaktion auf unsere Liste, wie würdet ihr das sehen? Würdet ihr es anders sehen? Würdet ihr es genauso sehen? Vielleicht habt ihr eine ganz andere Vorstellung von dem, was da bei uns am Ende rausgekommen ist. Also schreibt uns das gerne. Wir sind da sehr gespannt drauf, wie ihr das seht. Und vor allem, ja, ich habe schon gesagt, es sind unfassbar viele Wrestler dabei rumgekommen. Und deswegen starten wir erstmal durch mit den Honorable Mentions. Also sprich, wer hat es nicht in die Top 10 geschafft? Weil es sind so viele Wrestler über die Jahre angetreten, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und ich glaube, da würden wir hier 3 bis 4 Stunden sitzen, wenn wir jeden Einzelnen mit seinen größten Matches besprechen würden. Also wir haben hier erstmal so eine ganz grobe Auflistung. Ich habe da so Namen wie ein Eddie Guerrero, wie ein Chris Benoit, Rob Van Dam, Kevin Nash, Razor Ramon, auf den kommen wir nachher ohnehin nochmal zu sprechen, mit seinem Leitermatch gegen Shawn Michaels. Genauso auch Eddie Guerrero ist auch einige Male als Name zumindest vertreten. Und natürlich auch der gute Randy Savage. Und da hast du auch mich heute noch wegen angesprochen, Shaggy.
Ja, das ist richtig, weil tatsächlich, wenn ich an den SummerSlam denke, denke ich zum einen sehr, sehr gerne an, es war 91 zurück, da gab es, der Main Event war das Match Made in Hell, das, dazu kommen wir später noch.
Genau.
Aber es gab den Co-Main Event, was jetzt kein Kampf war, das war das Match Made in Heaven. Das war tatsächlich meine erste Hochzeit im Ring, die ich quasi so gesehen habe. Und es war damals schon was Besonderes, so ich als kleiner Junge. Und dann sieht man da diesen Savage und die Miss Elizabeth, wie sie dann nach einem langen Streit, in dem sie auseinander waren, dann sich tatsächlich doch bei WrestleMania wiedergefunden haben. Und da ging es dann so weit, dass sie geheiratet haben. In Wahrheit waren sie natürlich längst verheiratet, aber das wusste ich damals auch noch nicht. Und ich fand, das war was ganz Besonderes. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das ist auch eine Hochzeit, die dann tatsächlich im Ring stattgefunden hat, die nicht unterbrochen wurde von irgendwelchen Interference anderer Leute. Nein, es war das Match Made in Heaven.
Genau, die Partycrasher kamen ja dann erst im Abgang.
Dann kamen die Partycrasher, bei der Aftershow-Party,
genau.
bei der Hochzeitsfeier.
Genau, dann kamen der Undertaker und Jake the Snake Roberts, beziehungsweise erstmal kam ein Geschenk von Jake Roberts, wo natürlich dann eine Schlange drin war und dann attackierte der Undertaker Randy Savage mit der Urne und da gab es den Beatdown und ganz viel Gekreische und so und das war dann eben auch der Start der Fehde oder eine weitere Forcierung der Fehde zwischen Macho Man Randy Savage und Jake the Snake Roberts damals. Das war ja wirklich auch ein heißes Ding und gerade Randy Savage und auch Jake Roberts waren ja so Charaktere, die waren gemacht für so persönliche Geschichten, weil die halt auch von ihrer Art her gut funktioniert haben. Also die, so leid es mir tut, haben es aber alle nicht bei uns in die Top 10 geschafft. Genauso auch wie zum Beispiel so ein paar Leute wie einen Roman Reigns oder einen Seth Rollins, weil die einfach auch noch zu frisch dabei sind. Und ja, die haben es halt alle nicht geschafft, aber ich würde sagen, jetzt hat dann doch jeder mal so 3 Honorable Mentions frei, über die wir mal kurz hier ein bisschen ausführlicher sprechen können. Shaggy, du darfst anfangen. Wen würdest du denn da noch besonders ehren wollen mit der Shaggy-Verdienstmedaille?
Na, ich habe ja quasi eben schon mal das Segment Match Made in Heaven erwähnt, aber was auch im gleichen Jahr war, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir nachher nochmal ganz kurz drüber reden, aber das war, wie gesagt, das Match Made in Hell, weil da gab es einen Special Referee an dem Abend, das war Sid Justice damals, ja, der gute Sid Vicious, wie er später auch noch hieß, der hatte da einen Auftritt und der sollte dann später auch als neuer großer Star aufgebaut werden, nachdem man schon Hulk Hogan langsam die Fans ausgegangen sind und der Ultimate Warrior, mit dem war es ja da auch im Vorfeld sehr schwierig geworden. Ich glaube, der hatte da einen Disput mit Vince McMahon, ist nur angetreten, weil er halt wollte $500.000 haben, um nochmal anzutreten und Vince McMahon hat ihm die gegeben, hat ihn danach aber erstmal nicht mehr eingesetzt. Und Sid Justice war an dem Abend da und ich habe den gesehen. Ich kannte ihn aus alten NWA oder WCW-Zeiten noch und fand ihn damals schon cool. Und da dachte ich, wow, das wird mein neuer Lieblingswrestler. Der ist so cool, das wird der kommende Star.
Das hat ja auch sehr lange gehalten, dann wurde er aber bei WrestleMania 8 entlassen. Oder nach WrestleMania 8.
Nach WrestleMania 8, der hat sich dann doch nicht Er ist nicht so aufgespielt, er wurde nicht der Star, den man sich gewünscht hat. Und auch Backstage gab es auch mit ihm Probleme. Schade, ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen, gerade an der Seite von Harvey Whippleman und
Ja.
als Manager. Das war schon eine großartige Zeit, auch wie er damals die Jobber einfach so reihenweise vernichtet hat. Und das war ein Auftritt, SummerSlam-Auftritt, den ich auch nicht vergessen habe.
Ja, ich mochte Sid damals auch sehr gerne. Also ich fand, der ist halt natürlich, gerade so, wenn du ein kleiner Junge bist, ist der unfassbar imposant. Auch mit seinem Gesicht, der ist jetzt ja auch ein unglaublich markanter Wrestler. Also den siehst du einmal und du behältst den auch. Und der hat ja auch in der SummerSlam-Geschichte dann auch noch so seine Matches bestritten. Also ich erinnere mich da noch an Kämpfe gegen, glaube ich, einen British Bulldog hatten wir noch dazwischen und so weiter und so fort. Also der hat auch durchaus seinen Fußstapfen in der WWE-Historie hinterlassen. Und bevor ich es irgendwie vergesse, weil ich glaube, ich bezweifle irgendwie, dass wir jemals wirklich lange über Sid sprechen werden. Es gab ja auch noch du hast gerade angesprochen, du hast ihn bei der WCW Schrägstrich bei der NWA gesehen. Ist er nicht damals deswegen entlassen worden, weil es irgendwie eine Schlägerei mit Arn Anderson gab und da kamen irgendwelche Scheren irgendwie zum Einsatz oder sowas? War das nicht so?
Genau, das war ganz später. War das nicht sogar auf einer Deutschland-Tour, wenn ich mich nicht alles irre? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es auf einer Tour. Wir hatten ein paar Hausshows und da gab es immer in der Hotelbar einen Streit zwischen Sid und Arn Anderson. Und man sieht zwar Sid vor sich, aber Arn Anderson war dann doch der härtere Hund und Sid hat, weil er ja sich doch ein bisschen Angst dann bekommen hatte, wohl, so habe ich es zumindest gelesen, eine Schere geholt und hat mit einer Schere auf Arn Anderson eingestochen. Das war nicht so gut, würde ich sagen. Und das hat ihm dann auch den Job erstmal in der WCW damals dann gekostet.
Genau.
Aber er ist auch wiedergekommen.
Ja, das ist halt auch immer das Kuriose am Wrestling, ne? Irgendwie dann kommen sie dann doch irgendwie alle wieder. Naja.
Aber noch ein Fun Fact zu Sid. Wie ich gesagt, ich war ein Riesenfan. Ich war damals 13, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Diese coole Pose gab, wo er sich so niederkniet auf dem einen Bein und die Arme so hebt. Das habe ich damals gerne auf dem Schulhof gemacht und habe mich damals aber gewundert, warum die Frauen damals nicht auf mich standen. Ich habe es nicht verstanden. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte ich es mir erklären.
Ja, ich kann da auch was Ähnliches bringen. Also wenn wir hier gerade schon darüber sprechen, wie man als Kind irgendwie seine Idole nacheifert, dann werfe ich einfach mal hier den Ultimate Warrior als Honorable Mention in unsere lustige Runde hier rein. Also zum einen hat er Ende der 80er, Anfang der 90er natürlich auch richtig geile Matches bestritten. Also muss ich natürlich sagen, hier sein legendärer IC-Title gewinnen gegen Honky Tonk Man 1988. Ein sehr, sehr starkes Steel Cage Match gegen Recruit beim SummerSlam 90 und 91, wir haben es gerade eben schon angesprochen, das Match Made in Hell damals, dann gegen die bösen Iraker rund um Sergeant Slaughter und auch dann 92 sein großes Titelmatch mit Randy Savage. Also auch da, das war eine toll erzählte Geschichte mit Ric Flair und Mr. Perfect und so und dann auch Wembley Stadium, weil trotz des blöden Anzugs vom Ultimate Warrior, den er damals angehabt hat. Aber was ich damals gemacht habe, als wirklich absoluter Ultimate Warrior Mark, wir mussten irgendwie 1000 Meter laufen im Sportunterricht und Olaf ist dann immer mit der erhobenen Faust durch die Kurven gelaufen. Ultimate Warrior Entrance mäßig.
Ja,
Auch
Olaf,
das.
wir waren schon cool damals,
Ja,
oder?
genau das. Ja. Also, was man halt so als Wrestling-Fan damals gemacht hat. Und ich habe auch keine gute Note damals bekommen, weil ich wirklich nur diese Kurve. Ich war so ähnlich wie der Ultimate Warrior. Ich konnte halt ungefähr so 100 Meter sprinten ging, aber so 400 Meter sprinten ist halt schon verdammt lang, du. Das ging halt nicht. Und dann hat mich auch mein Sportlehrer zusammengefaltet, warum ich jetzt so einen Blödsinn mache und versuche, 400 Meter durchzusprinten. Und dann am Endeffekt immer 100 gesprintet, 100 gegangen, 100 gesprintet, 100 gegangen bin.
Viel cooler wäre es noch gewesen, wenn du auch die Arme so verbunden hättest mit diesen Armbändeln und vielleicht noch eine Gesichtsbemalung, Olaf. Das wäre gut angekommen im Sportunterricht, glaub's mir.
Ja, das auf jeden Fall. Armbändel hätte ja auch ganz gut zu Randy Savage gepasst, eigentlich. Ja, Shaggy, du hast noch zwei frei. Wen würdest du da noch in den Pott schmeißen hier?
Es auch nicht in unsere Rangliste geschafft hat, unsere beider Rangliste. Wir haben ja eine Top 10 und die sind fast deckungsgleich, aber ein paar Unterschiede haben wir noch, darauf gehen wir später noch ein. Mankind, Mick Foley, der hatte auch einige denkwürdige ja, Kämpfe beim SummerSlam. 96 zum Beispiel gab es diesen großartigen Boiler Room Brawl gegen den Undertaker. Das war auch für damalige Verhältnisse schon was ganz Besonderes.
Auf jeden Fall. Ich habe den Kampf damals geliebt. Ich weiß, der ist heute so ein Trash-Ding irgendwie, aber ich habe das geliebt. Ich habe mir das irgendwie zwei, dreimal hintereinander angeschaut, weil das so ungewöhnlich und so anders war. Und anders, das ist ja eigentlich auch genau das, was hier Mick Foley immer gut beschreibt. Ne? Also wenn man sich mal die Matches anguckt, dann haben wir danach einen Cage-Match 1997 gegen Hunter Hearst Helmsley damals. Das war der Opener, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Das war der Opener zum SummerSlam und einfach mit so einem hammerhart geführten Cage-Match. Dann haben wir ein Triple Threat mit Jesse Ventura dabei und natürlich auch noch ein I Quit Match gegen Ric Flair beim SummerSlam 2006, also 10 Jahre später, nach seinem Debüt, wo er dann auch schon ein bisschen drüber war. Ja, also Mick Foley immer ein Garant für ungewöhnliche Matcharten. Ich würde jemanden, ich schmeiß noch einen aus der ganz alten Garde mit rein, bei dem ich mich gewundert habe, wie oft der beim SummerSlam irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das war der Million-Dollar-Man Ted DiBiase. Ich habe den irgendwie so kurz aufgeführt und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie wichtig der dann auch im Endeffekt war. Ne? Also egal, ob es jetzt beim ersten SummerSlam gewesen ist, wo er halt eben Teil des Main-Events war, zusammen mit Andre the Giant als die Megabucks gegen Hulk Hogan und Randy Savage, die Megapowers. Aber auch später dann eben als Manager und natürlich dann auch als, also der Manager kam da ganz viel später, davor kam natürlich noch seine Phase als fieser Boss, um den Begriff Sklaventreiber hier zu vermeiden, und Virgil und der Mann, der sich alles kaufen kann, er war da wirklich eigentlich eines der geilsten Gimmicks, was WWE damals gehabt hat. Also ich weiß gar nicht, wusstest du das damals zu schätzen in dem Alter, als du damals warst? Fandst du das gut?
Ich habe ihn ja gehasst. Also ich erinnere mich noch, das war glaube ich 1990. Da sollte es ein Match geben von Sapphire. Das war ja das war die Managerin oder Begleitung von Dusty Rhodes damals in seinem noch tollen schwarz-gelb gepunkteten Outfit. Und das Match kam aber nicht zustande, weil Sapphire nicht zum Ring kam. Es sollte ein Match gegen Queen Sherry sein, damals noch, die auch in der Seite von Savage damals war. Und plötzlich kam Teddy Biasi zum Ring und sagte, hey, ich habe sie gekauft.
Ja.
Und sie war fortan eine Zeit an der Seite von Teddy Biasi und da gab es dann eine erbitterte Fehde gegen Dusty Rhodes. Ich war damals sehr empört.
Ja, also das war auch immer ein schöner Aufreger. Also ich habe ihn damals auch gehasst und ich fand ihn vor allem auch im Ring stinkelangweilig. Aber das muss ja auch ein Bösewicht tun. Also aus heutiger Sicht weiß ich Ted DiBiase weitaus mehr zu schätzen, als ich das damals als Fan getan habe.
Ich kann mich jetzt auch nochmal outen. Im Jahr drauf, da hat er das Match gegen Virgil und ich glaube, ich war selten so hinter Virgil wie bei dem Match damals. Er hatte sich ja kurz vorher vom Million Dollar Man getrennt und Roddy Piper hat ihn quasi ein bisschen aufgemuntert und aufgepusht und ein bisschen trainiert, dass er sich wirklich in einem Match gegen Ted DiBiase traut. Und das war der Kampf, wo Virgil dann DiBiase gepinnt hat und sich auch den Million-Dollar-Titel geholt hat.
Ja, das war der einzig wirklich relevante Kampf von Virgil, oder?
Das war der einzig wirklich relevante Kampf von Virgil. Das stimmt leider. Ich habe damals kam er aber auch erst gut rüber. Also ich dachte, aus dem könnte auch was werden. Aber naja, aus Virgil ist ja auch immer noch amüsanter Charakter geworden.
Das stimmt. Und wenn wir noch ein Jahr weitergehen, von 1991 zu 92, da trat Virgil dann gegen Nails an.
Das ist richtig.
Um mal so ein ganz furchtbares Gimmick aufzugreifen. Also Nails auch sicher, wir mussten auch irgendwann mal über Gimmick, also über Gimmick-Wrestler und Gimmick-Müll sprechen. Da gehört Nails garantiert auch zu rein.
Da gehört Nails definitiv dazu. Aber weder Nails noch Virgil haben es in unsere Top 10 geschafft, muss man jetzt auch dazu sagen.
Nails war dicht dran. Also mit seinem Sieg über Virgil war er schon dicht dran. Shaggy, wen würdest du denn da noch im Pott schmeißen?
Ja, wenn ich auch mal im Pott schmeißen würde, der es leider nicht ganz geschafft hat, ist vielleicht CM Punk. Der hatte auch einige denkwürdige Schlachten beim SummerSlam, aber hat es nicht in unsere Top 10 geschafft. Hat sich aber auch den World Heavyweight-Titel 2008 gegen JBL geholt. Also hat er einige World-Titels beim SummerSlam gewonnen. Auch im Jahr drauf gegen Jeff Hardy ging es um den Titel.
2011, nicht vergessen hier, das große Match gegen John Cena damals mit Cash-In von Del Rio und so, also wo er dann auch wirklich im Mittelpunkt war, ne? Und später auch noch ein großer Kampf gegen Brock Lesnar. Also CM Punk war einer von den Kandidaten, den hatte ich auch erst so auf Platz 9 oder 10 und der ist dann irgendwann so rausgerutscht, so, also beim Sortieren. Also den hatte ich echt erstmal noch dabei. Ja, ich muss noch, also man kommt auch irgendwie nicht an ihm vorbei. Ich schmeiß da noch Chris Jericho mit rein. Also wir haben jetzt auch einige nicht genannt, da kommt auch ein Kurt Angle, ein The Rock und so, aber ich einfach, weil Jericho so lang, so eine Konstante ist, ne? Also das ist echt eine ganz krasse Nummer. Wir haben es jetzt nochmal gesehen, ne? Auch wie er jetzt nochmal zurückgekehrt ist, was er auf einmal wieder für Leistung bringt und Chris Jericho auch. Wir haben geile Matches von ihm gesehen gegen Chris Benoit mit Two Out of Three Falls im Jahr 2000. Wir haben ihn gesehen als Teil von Multi-Man-Matches, also im der war damals bei Team WWE gegen Nexus, auch wenn er hinterher geturnt ist und so. Er war im Elimination Chamber 2003. Er war in IC-Title-Matches, er war auch in WWE-Championship-Matches und Tag-Team-Title-Matches. Also Jericho mag zwar nicht den ganz großen Stempel bei SummerSlam hinterlassen haben, aber ich finde trotzdem, dass man ihn einfach dafür ehren sollte, dass er halt so extrem oft dabei war. Und einfach, der Mann ist eine riesige Konstante und halt eben auch jemand, der sich immer wieder selbst erfunden hat. Das haben wir ja auch schon im Jericho-Podcast gesagt. Jericho schafft es immer irgendwie, sich relevant zu halten, sich immer irgendwas Neues auszudenken, dass der unterhaltsam ist, ne? Also wenn ich jetzt hier durchgehe, dann hast du den Ayatollah of Rock'n'Roller Jericho, du hast den Best Wrestler in the World Jericho, du hast den, jetzt im 2016er SummerSlam hast du halt dann eben den Best Buddy von Kevin Owens dann schon auf dem Weg und mit der List und so. Also Jericho ist einfach eine Granate, um es mal so zu sagen.
Der ist einfach eine Granate, definitiv. Und jedes Mal, wenn er halt auftaucht, wenn er wiederkommt nach einer kurzen Pause, hat er auch einen kleinen Gimmickwandel vollzogen. Auch mit, wenn er auch nur wenn er kleine Nuancen ändert, wie jetzt das letzte Mal den Haarreif, als er bei SmackDown wiedergekommen ist. Und beim letzten Return kam ja der Schal hinzu. Also es sind immer davor die Blinkejacke. Also es sind immer so Kleinigkeiten, die den Charakter aber trotzdem dann noch wieder minimal ändern. Und das schafft keiner so gut wie Chris Jericho.
Ich bin immer noch neidisch auf die Blinkejacke. Ich will das immer noch haben, aber ich habe Angst, dass wenn ich das selber baue, dass ich anfange zu brennen irgendwann.
Ich glaube auch, die kommt auch bei Frauen nicht so gut an.
Also für Karneval wäre die schon nicht schlecht.
Das kann sein. Du bist ja ein Kölner.
Eben deswegen. Also wir hatten auch letztes Jahr das Motto David Hasselhoff und eine Freundin von mir hatte dann auch eben ihre Jacke mit so Lichtern bedingst. Aber das hatte einen Trash-Charme. Das sah aber eher so aus wie die Jacke, die Dean Ambrose hinterher Chris Jericho geschenkt hat. So.
Die
Naja.
war ja auch schön. Die hätte ich auch gerne.
Aber die war schon ein bisschen geiler. Also dann am besten noch so Olaf hinten auf den Schultern in Leuchtdiode oder so.
Ja, aber leider hat es Jericho nicht in die Top 10 geschafft. Ebenso wie auch, den müssen wir noch mal kurz erwähnen, den haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Auch ein Batista hat es nicht in unsere Top 10 geschafft.
Das stimmt. Wir haben harte Auswahlkriterien. Auch ein Jeff Hardy nicht, zum Beispiel.
Auch ein Jeff Hardy nicht.
Und Daniel Bryan auch nicht.
Auch Daniel Bryan nicht. Wobei, ich meine, natürlich, es ist jetzt unsere Rangliste. Natürlich würde, wenn jetzt vielleicht jemand anders mit uns die Rangliste aufgestellt hätte, hätte sie vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Aber deswegen, liebe Fans, schreibt uns doch, liebe Hörer, wenn ihr eine andere Rangliste seht und schreibt, warum ihr den und den Wrestler doch lieber in der Rangliste gesehen hättet und warum er eigentlich reingehören sollte.
Genau, wir sind die härteste Tür im Wrestling-Podcast-Business. So, an uns kommt keiner vorbei. Nein, Quatsch. Also schreibt uns einfach, wie ihr das seht. Also das ist eigentlich so ein richtig schönes Thema. Da kann jeder mal seine Top 10 SummerSlam-Leute aufschreiben. Es geht, wie gesagt, nicht unbedingt darum, wer über seine Karriere verteilt die meisten Titel oder die größten Erfolge gefeiert hat, sondern wirklich nur auf den Event SummerSlam bezogen. So, und damit würde ich sagen, steigen wir mal ein in unsere Top 10. Top 10 sind ja auch so in und modern, deswegen steigen wir da jetzt einfach mal ein. Und wir haben, oder ich habe vor allem auf Platz 10 den guten Stone Cold Steve Austin sitzen. Man könnte ja da auch denken, der müsste eigentlich höher sein, hier der Wrestler mit den größten Merchandise-Verkäufen, aber der hat gar nicht so viele SummerSlams mitgemacht. Also eigentlich nur 5. Und kurioserweise, beim ersten war er auch noch im Pre-Show-Match, im Warm-Up-Match gegen Yokozuna. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das ausgegangen ist?
Ich kann mich erinnern, wie es ausgegangen ist, aber ich kann mich an das Match gar nicht mehr so richtig erinnern. Das war ein sehr, sehr kurzes Match. Das wurde damals tatsächlich, habe ich es nicht sehen können, weil es in der Pre-Show ausgestrahlt wurde, die ich irgendwie damals nicht empfangen konnte. Ich weiß nicht mehr warum. Das hat Steve Austin innerhalb von 2 Minuten oder sowas gewonnen. Aber wie und warum, weiß ich nicht mehr genau.
Ich weiß auch nicht genau, wieso ich diesen Kampf im Kopf habe, aber mich hat das damals anscheinend so beeindruckt, dass es irgendwie sich irgendwo eingebrannt hat. Das Ding hat nämlich geendet dadurch, dass Yokozuna hat versucht, seinen Banzai-Drop zu zeigen und ist dabei vom Seil gefallen. Hat irgendwie das Ringpolster abgerissen, weil er so schwer ist, ist nach hinten gefallen. Austin hat sich gerade noch in letzter Sekunde aus dem Weg gerollt und hat ihn dann gepinnt und dann war der Kampf vorbei. Schwupps. So kann das passieren. Ja, aber ansonsten auch die anderen Matches, da muss man eigentlich auch drauf eingehen. Also.
Gerade im nächsten Jahr. Das ist ein sehr entscheidender Kampf in der Karriere von Austin gewesen. Im nächsten Jahr 97 trat er gegen Owen Hart an. Das war sein berühmter erster Intercontinental-Titelgewinn mit der schweren Verletzung, die Austin da davon getragen hat, die ihn ja jetzt den Rest seiner Karriere noch beeinflusst hat.
Genau das. Also man muss auch mal ganz klar den Sprung auch mal sehen. Ne? Also von der Pre-Show dann wirklich in eine der bestimmten Fäden innerhalb von einem Jahr, das ist schon ordentlich. Also diese Metamorphose dann vom davor noch Ringmaster irgendwie hin zu Stone Cold Steve Austin hatte auf jeden Fall funktioniert. Und dieser Kampf, also erstens war es ein sehr, sehr guter Kampf, muss man mal dazu sagen, also bis zu der Verletzung. Und dann eben diese Verletzung hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Austin diesen nicht nur, dass seine Karriere so kurz war, sondern auch, dass er halt eben diesen Charakter bekommen hat, ne? Weil er sich dann noch, obwohl er sich kaum noch bewegen konnte, irgendwie aufgerappelt hat und Owen Hart zu dem, wie hat er es immer so schön gesagt, zu dem miesesten Einroller irgendwie aller Zeiten gepinnt hat. Aber ganz wichtiges Match. Und dann springen wir ins Jahr 98. Da stand er dann schon im Main Event gegen den
Da
Undertaker
stand er schon im
damals.
Main Event. Das ist nochmal ein größerer Sprung.
Ja.
Da stand der Main Event gegen die Undertaker um die Championship, die WWF Championship damals noch.
Genau, das war für meine Augen so ein bisschen ein holpriger Kampf. Also, ich habe da nicht so viele gute Erinnerungen irgendwie dran. Ich mochte den nicht so gern, aber ich kann mich noch an eine unfassbare Aktion des Undertaker erinnern, der nämlich dann mit einem Leg Drop vom obersten Seil auf den Tisch draußen gesprungen ist, wo Austin lag. Also auch so ein Wahnsinn, warum macht man sowas?
Ich fand die Aktion damals auch sehr, sehr krass. Also der Undertaker hatte damals ja noch nicht so viele solche Aktionen gezeigt und das war schon eine Überraschung. Ich
Ja.
fand, das war also was Besonderes damals und das ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja, es war sehr, sehr ungewöhnlich und halt eben, wie wir, glaube ich, beide jetzt so herausfinden, einfach was. Ja, das sieht man nicht so oft, ne? Also, und zum Glück hat man es auch nicht so oft gesehen, weil sonst wäre die Karriere vom Undertaker wahrscheinlich noch kürzer gewesen, als was das manche denken. 1999, dann wieder Main Event gegen Triple H und Mankind und mit Special Referee Jesse Ventura. Ja, das muntere Titelkarussell hat sich da gedreht, muss man ja mal sagen. Wie war das damals, Shaggy? Weißt du das noch?
Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, ich fand das eine ganz besondere Sache, dass Jesse Ventura damals auch zurückgekommen ist. Ich habe ihn zu meiner Anfangszeit ja auch gerne als Kommentator gesehen. Danach hat er ja eine große politische Karriere gemacht. Er war Senator, Gouverneur von Minnesota, Kalifornien.
Ja.
Ja, von beidem weiß ich nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat er eine große politische
Minnesota,
Karriere gehabt.
Minnesota war, glaube ich, war es,
Ja,
oder?
Minnesota, gell? Aber ich glaube,
Kalifornien,
er war.
Kalifornien ist Schwarzenegger.
Ja, ich verwechsel die beiden immer, die sind ja beide ähnlich muskulös. Nein, genau, es war in Minnesota, das stimmt. Und er kam, hatte dann eine Rückkehr gefeiert und das war schon was ganz Besonderes. Und er war eindrucksvoll wie eh und je. Und die hat da auch irgendwie was Besonderes in diesen Kampf gebracht. Ich habe mich gefreut, Jesse Ventura wiederzusehen.
Er hat vor allem natürlich auch Mainstream-Attention gezogen, muss man sozusagen. Also die Aufmerksamkeit der Medien ist natürlich durch so einen Star immer irgendwie gegeben. Worauf ich natürlich hinaus wollte, war diese lustige Geschichte, die hier mit dem Titel passiert ist, ne? Weil der eigentliche Plan war ja, dass Triple H beim SummerSlam den Championship gewinnt. Und da hat sich ja Steve Austin damals gegen geweigert, weil er gesagt hat, das ist nicht der Moment, wo er Triple H den Titel geben würde. So.
Genau, er wollte ihn nicht gegen Triple H verlieren.
Genau, und deswegen gab das ein ganz merkwürdiges Finish, bei dem dann Mankind plötzlich nochmal Champion geworden ist, was eigentlich auch gar nicht so geplant war. Nur um dann tags drauf bei der Raw-Folge, also bei der Raw-Sendung dann am nächsten Tag, um dann den Titel dann doch letztlich gegen Triple H zu verlieren. Aber Hauptsache, Steve Austin hat nicht gegen Triple H beim SummerSlam verloren. So, das war ihm damals wichtig und ja. Ich finde, solche Sachen kratzen immer so ein bisschen an Legenden. Geht das nur mir so? Oder ist das bei dir auch so?
Ja, es hat ja noch so ein bisschen auch den Nachhall gehabt nach dem Montreal Screwjob noch und um die Clique. Und klar mag ich nicht, wenn man so Backstage-Spielereien betreibt, wenn man seine Macht ausnutzt und seinen Titel nicht verlieren will. Ich kann es manchmal nachvollziehen, wenn einem wirklich jemand total unsympathisch ist oder man denkt, ey, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Ein Austin konnte es sich halt damals erlauben und der hat es einfach getan. Klar, lässt das einen faden Beigeschmack, aber es hat Mankind einfach noch auch mal einen Titel gebracht. Auch schön.
Ja, immer das Positive an der Sache sehen. Aber es hätte natürlich schon für Triple H, glaube ich, wäre es halt schon schön gewesen, auf der größeren Bühne den World Title zu gewinnen. Das hätte schon noch ein bisschen mehr Wumms gehabt. Aber nichtsdestotrotz war das dann danach dann eben das große Durchstarten eigentlich für Triple H, den wir nachher auch nochmal eingehender beleuchten werden. Ja, und 2001 dann, das war mitten in der Invasion-Zeit, also sprich als ECW und WCW mit Teil des WWF-Universums und des WWF-Kosmoses geworden sind, da gab es dann die Fehde zwischen Kurt Angle und Steve Austin und dann eben auch im Co-Main-Event traten die beiden gegeneinander an. Das war auch ein ungewöhnlicher Event, weil im Main-Event wurde der WCW-Heavyweight-Title ausgefochten damals zwischen The Rock und Booker T. Was ja auch schon absurd ist eigentlich, dass bei einem WWF-Event irgendwie der WCW-Titel im Main-Event steht, aber naja. Und hier haben sich halt Kurt Angle und Steve Austin aber eine große Schlacht geliefert, was die mir deutlich besser gefallen hat als der eigentliche Main-Event da. Wie war das bei dir damals?
Das ist richtig. Klar, ich habe mich auch mehr auf diesen Kampf gefreut, war auch überrascht, dass man Rock gegen Booker T in den Main Event stellt. Allerdings war ich vom Ende des Kampfes Kurt Angle gegen Steve Austin nicht so wirklich begeistert, weil der endete leider in der Disqualifikation,
Ja.
Olaf.
Das stimmt. Das hat so ein bisschen, auch da wieder, ne? Das hat so ein bisschen die Wirkung aus dem Kampf genommen. Aber der Kampf an sich war super. Also die beiden hatten eh eine grandiose Chemie. Ich meine, die beiden hatten auch nochmal ein Aufeinandertreffen bei No Mercy, was, glaube ich, nochmal eine Stufe härter gewesen ist. Also Diese Fehde kann man sich da problemlos anschauen, vor allem auch mit Kurt Angle, der da eine ganz andere Seite von sich auch gezeigt hat.
Das ist
Tja.
richtig. Und der Kampf hatte dann auch wenigstens ein zufriedenstellendes Ende, auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja, damit sind wir durch mit Platz 10, also Steve Austin auf Platz 10. Platz 9 ist jemand, der charakterlich kaum anders sein könnte, und das ist nämlich der gute Edge. Adam Copeland belegt bei uns Platz 9 oder bei mir Platz 9. Der hat eine, sagen wir es mal so, eine wechselseitige SummerSlam-Karriere hingelegt. Also gestartet 98 in einem merkwürdigen Mixed-Tag-Team-Match zusammen mit Sable gegen Mark Mero und Jacqueline.
Das hat auch überhaupt nicht gepasst. Also ich erinnere mich auch
Das
noch
war
ganz gut
furchtbar.
daran. Es war ja so, dass Mark Mero und Sable sich gerade getrennt hatten und Jacqueline an die Seite Mark Meros gestoßen ist und Sable wollte dann, suchte sich einen Partner und hat sich dann ausgerechnet damals noch den mysteriösen Edge ausgesucht. Das hat irgendwie gar nicht gepasst.
Nee, er hat ja damals noch nicht gesprochen, großartig. Der war auch noch sehr, sehr jung. Und da, man konnte zwar immer ahnen, dass da irgendwie was drinsteckt, aber der war auch noch gar nicht bei WWE angekommen oder WWF damals noch so richtig angekommen. Das hat überhaupt nicht gepasst. Der Kampf war auch nicht wirklich gut. Und das hat einfach ein bisschen gedauert. Ne? Also deswegen, danach startete er dann irgendwann diese Geschichte, dass er sich mit Christian zusammengetan hat. Und da diese Tag-Team-Zeit, die prägt Edge ja bis heute eigentlich. Also Edge und Christian, die gehören ja einfach so namentlich und auch gedanklich und auch beim WWE Network natürlich zusammen. Hätte man sie nicht abgesetzt. Jahr draus, also 1999, war er dann Teil des Tag Team Turmoil Matches. Haben sich wacker geschlagen da. Unter anderem gab es einen kleinen Vorgeschmack auf die Fehde mit den Hardys. Also sprich, die haben längeren Abschnitt in diesem Kampf bekommen, wo die beiden Teams gegeneinander sich gezeigt haben. Und da hat man sich wirklich schon gedacht, so, boah, alter Schwede, die beiden Tag Teams da, die werden das noch rocken.
Da wird noch was passieren. Es war ja auch damals so, dass die Hardys waren ja damals sogar die New Brood. Also Edge und Christian hatten sich kurz vorher von Gangrel getrennt und Gangrel hatte sich Matt und Jeff für kurze Zeit an seine Seite geholt. Und da ging es los.
Ja, das war eh, also was ja mit der New Brood da passiert ist, irgendwann, die Hardys waren ja dann auch irgendwann bei Doc Hendricks, waren sie doch auch hier irgendwie zwischendurch mal. Ja, da wusste man noch nicht so genau, was man mit ihnen anstellen sollte, ne? Also hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also du hast dieses New Brood-Gimmick, das war ja immer, oder dieses Brood-Gimmick im Allgemeinen, war ja durch den Entrance halt eben total geil. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass die Hardys da nicht so recht reingepasst haben, ne?
Die haben da nicht reingepasst, das stimmt. Und
Aber
Doc
Jahr drauf.
Hendricks, ja drauf, das war dann wieder was anderes. Da gab's endlich das große Aufeinandertreffen.
Da gab es dann Edge und Christian gegen die Dudleys und gegen die Hardys im ersten TLC-Match. Und
Das ist, glaube ich, also das sollte jeder Wrestling-Fan einfach mal gesehen haben. Das ist einfach eines der bekanntesten, krassesten Matches der WWE-Geschichte.
ja, also unglaubliches, ich benutze den Begriff eigentlich nicht besonders gerne, weil der immer so ein bisschen abwertend ist, aber das ist ein unfassbares athletisches Spotfest. Und das meine ich in diesem Fall wirklich mit allerhöchstem Respekt, weil was die Jungs da abgerissen haben, das war ganz spektakuläre Ring-Action, wie man sonst nur in Hollywood-Filmen sieht. Also unglaublich körperintensiv und körperbetont und ungesund auf jeden Fall, aber eben höchst spannend und sehr schön anzuschauen, muss man ganz klar mal so sagen. Und Edge und Christian haben den Kampf damals gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Die haben den Kampf gewonnen, sind als Champion in das Match gegangen und als Champion haben sie das Match auch wieder verlassen.
Genau, und die haben beide TLC-Matches gewonnen. Das muss man auch mal dazu sagen. Also die beiden ersten, die beiden Urväter des TLC-Matches haben beide Edge und Christian gewonnen.
Das ist richtig.
Ne? Ja, danach ging es so ein bisschen hin und her für Edge, finde ich. Also so gefühlt. Es waren immer noch alles gute Gegner, aber nicht mehr ganz so im Mittelpunkt. Also das TLC-Match hat halt ganz klar beim SummerSlam 2000 die Show gestohlen. Das muss man so in aller Deutlichkeit sagen. Die Jahre drauf waren halt so ein bisschen bescheidener. Ne? Dann ging es dann 2001, hat Edge immerhin den Titel, den IC-Titel von Lance Storm damals gewonnen.
Das war diese Zeit der Invasion damals. Lance Storm als Mitglied der Alliance und Edge als WWF-Vertreter.
Genau. Ja, das war auch ein guter Kampf. Das war der Opener damals, das war ein schöner Kampf. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt was man so unbedingt gesehen haben muss, sage ich mal. Also das ist jetzt kein, das muss nicht unbedingt auf die Best of Edge DVD, würde ich jetzt mal
Das
sagen.
ist richtig.
Ja, und dann
Wobei
ist
der Kampf
ja.
im nächsten Jahr, den würde ich gerne auf der Best of Edge DVD sehen. Ich fand den nämlich großartig.
Das stimmt, ja. SummerSlam 2002 ist ohnehin ein geiler SummerSlam, muss man ganz klar sagen. SummerSlam 2002 ging es da gegen Eddie Guerrero. Und wenn du das schon auf die DVD packen willst, dann darfst du was drüber erzählen.
Ich will einfach nur sagen, das war einfach ein großartiges Match. Und spätestens da Habe ich in Eddie Guerrero einfach mehr gesehen. Dachte auf, das ist ein Topstar. Edge aber auch. Und das war quasi dann die neue Generation der Wrestler. Man hat dann auch nicht mehr unbedingt diese, die Brocken haben müssen, die Schwergewichte, sondern ich dachte damals, setzt doch auch wirklich diese Leute. Das sind Leute, die haben Ausschauen, die haben Charisma, die können es einfach im Ring, die hauen da eine Show raus. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Das sollten die neuen WWE-Topstars sein.
Ja. Sind sie ja dann auch irgendwann tatsächlich ja dann auch geworden. Es hat halt nur ein bisschen länger gedauert, als ich das vielleicht manch einer irgendwie erhofft hätte. Also bei Edge hat der erste Main Event beim SummerSlam auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also es waren jetzt 2002, es hat bis 2006 gedauert im Endeffekt, weil 2004 war er nochmal im IC-Title-Match als Champion gegen Chris Jericho und Batista. Den Kampf habe ich mir letztens nochmal angeguckt, der war voll so bla irgendwie. Also der war halt irgendwie da, aber da wusste man halt nicht, was man mit den drei anfangen soll, also steckt man die da in den Kampf rein. Und 2005, da war eigentlich ein Kampf dabei, da hatte ich mich mega drauf gefreut. Und dann ist es halt nur ein Beatdown geworden. Also Edge gegen Matt Hardy war das damals. Und das war ja damals diese Geschichte mit Lita, wo Matt Hardy dann erstmal entlassen worden ist, wegen der ganzen Geschichte. Edge und Lita dann als wo bekannt geworden ist, dass die quasi eine Affäre gehabt haben, obwohl Lita eben mit Matt Hardy was hatte und so weiter und so fort. Und Matt Hardy ist dann zurückgekehrt und dann war das quasi das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden, offiziell im Ring. Und
Das ist richtig.
das endete dann in einem blutenden Matt Hardy, der durch K.O. verliert. Habe ich nicht verstanden damals.
Es war schon was Besonderes. Also man muss dazu sagen, Matt Hardy war ja davor im Vorfeld länger verletzt und in der Zeit hat sich was angebahnt zwischen der Freundin von Matt Hardy und Edge, die quasi auch privat sehr gute Freunde waren. Aber Lita hat sich dann umentschieden und das kam halt das hat die Presse halt dann auch berichtet, die Wrestling-Fans haben es mitbekommen und Matt hat sich ja natürlich logischerweise darüber aufgeregt, wurde erst von der WWE gefeuert und nachdem auch die Fans wirklich auch für ihn eingesetzt haben, hat man ihn zurückgeholt und hat dann tatsächlich eine wahre Geschichte im Ring wiedergegeben und hat da eine Geschichte weitererzählt. Und es war eine große Erwartungshaltung und letzten Endes war man von dem Kampf enttäuscht.
Ja. Die richtig guten Kämpfe, die kamen dann erst später. Also da gab es ja diverse Stipulation-Matches, auch bei Raw, aber auch dann bei den darauf folgenden Pay-Per-Views, wo die beiden sich das dann richtig so gegeben haben, wie man sich das eigentlich hier schon beim SummerSlam gewünscht hätte, muss man so zu sagen. Ja, 2006, Edge gegen John Cena, Main
Im
Event.
Main Event
Das
und
kann man so machen.
siegt gegen John Cena WWE Championship Match.
Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? Mal John Cena im Main Event geschlagen zu haben, da gibt es nicht so viele von. 2 Jahre später, also 2008, Edge gegen Undertaker im Hell in a Cell. Auch da unglaublich gutes Match generell. Also die Kämpfe von Undertaker gegen Edge, die sind so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen unter ferner liefen. Also man sagt, das sind eher so Dinge, die hat man nicht so auf dem Schirm, weil normal sagt man halt Undertaker gegen Shawn Michaels und so, aber auch die Kämpfe gegen Edge, die sind absolut fantastisch und dieser Kampf hier, Hell in a Cell, auch auf jeden Fall, oder?
Definitiv. Und das war ja auch eine prägende Fehde bei SmackDown damals. Und Edge, wenn er nicht hätte früher zurücktreten müssen, wäre er heute noch ein weitaus größerer Name. Er wäre einer der Stars schlechthin. Edge ist immer noch ein Star, aber er hätte ein viel größerer Name werden können, wenn die Verletzung nicht dazwischen gekommen wäre. Und er hat jetzt, in 2008 war es jetzt, hat er jetzt schon 2 Jahre im Main Event mitgekämpft oben und das hätte auch noch viel, viel länger gehen können. Also
Ja.
Edge ist wirklich jemand, der unter seiner Verletzung wirklich eine größere Karriere verloren gegangen ist.
Ja, es ist extrem bitter gewesen. Ich weiß auch noch, das hat mich auch damals sehr schwer getroffen, als Edge seinen Rücktritt dann angekündigt hat. Weil man hat einfach das Gefühl gehabt, dass diese Geschichte war halt noch nicht zu Ende erzählt, ne? Also da hat man immer das Gefühl gehabt, so, ja, der will eigentlich noch, ne? Aber er darf halt nicht. Und das war echt enorm traurig. Aber wie gesagt, die Edge gegen Undertaker-Matches, da gab es ja auch eins bei WrestleMania, sollte man sich unbedingt anschauen. 2010 war er dann noch Teil von WWE gegen den Nexus. Ja, ne? Hat zumindest da Storyline angekurbelt und so. Wir haben es gerade gesagt, ist ja dann gegen Team WWE geturnt und so. Aber letztlich dieser Kampf. Wie sind da deine Erinnerungen dran? Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen bei.
Ja, also man hat in dem Kampf quasi dann auch spätestens dann Nexus dann so ein bisschen begraben, leider. Ich hatte da große Erwartungen an die Gruppierung, gerade nach ihrem großartigen Debüt, was sie da bei Raw hatten, kurz nach der ersten NXT-Staffel. Ja, leider ist es dann das draus geworden und das ist schade. Ich meine, da kam ja auch bei dem Kampf kam ja auch ein Bret Hart zurück.
Stimmt, den haben wir nachher auch noch. Auch wenn er da nicht viel mehr zeigen konnte, irgendwie aufgrund seines körperlichen Zustands. Aber auch da nochmal so im Jahr 2010 nochmal im Main Event vom SummerSlam gestanden. Auch nicht so schlecht. Ja, generell, also dieser Kampf ist halt so. Das ist, glaube ich, auch einer der Kämpfe, weshalb viele John Cena nicht mögen, um es mal so zu sagen. Ja, also die letzten Sekunden dieses Kampfes, wo dann John Cena, ich glaube, zwei Leute dann innerhalb kurzer Zeit, ich glaube, Heath Slater und Wade Barrett mit dem Attitude Adjustment abfertigt. Das tut schon weh, wenn man sich das anguckt, um es mal so zu sagen.
Das ist richtig. Und das hat, darunter musste John Cena ja auch ein paar Jahre dann drunter leiden.
Ja.
Jetzt inzwischen hat er sich natürlich wieder berappelt, aber das hat ihm sicherlich Schwierigkeiten eingebracht bei den Fans.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat die Popularität enorm drunter gelitten. Gerade bei den Hardcore-Fans hat das einfach dann gebraucht, bis diese Wunde verheilt ist. Also ja. Platz 8, Hulk Hogan. So.
Tja, Hulk Hogan hat es auf Platz 8 geschafft bei uns. Das ist richtig. Obwohl er auch nur. Gut, er war beim ersten SummerSlam stand er im Main Event. Dann war er bei den darauffolgenden SummerSlams noch dabei und dann war ja eine lange, lange Pause von fast 15 Jahren. Aber lass uns chronologisch durchgehen.
Genau, wir haben es gerade eben schon angesprochen. 88 Mega Powers gegen Mega Bucks. Wie gesagt, damals der erste SummerSlam und wenn man beim ersten Event oder beim ersten Aufkommen eines neuen Pay-Per-Views irgendwie im Main Event steht, dann bedeutet das, du bist on top of the company. Genauso wie es damals Randy Savage, Ted DiBiase und Andre the Giant waren. Also da schon mal ganz wichtig. Ja, drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an diesen Kampf nicht mehr erinnern.
Ich kann mich leider an diesen Kampf noch erinnern. Das war wirklich nicht der beste Kampf, nicht der beste Main Event eines SummerSlams, würde ich jetzt mal so grob behaupten, als Halb-Wrestling-Fachmann.
Ja.
Da stand im Main Event tatsächlich Hulk Hogan an der Seite seines besten Freundes, Brutus Beefcake,
Seines Friseurs.
seines Friseurs. Aber so wie der damals aussah, wäre ich, glaube ich, auch nicht zu ihm zum Haare schneiden gegangen. Gegen dann seinen Erzfeind, dem letzten Jahr, mit dem er noch zusammen gekämpft hat, Randy Savage. Und Randy Savage hat sich tatsächlich an seine Seite den großartigen Zeus geholt, der ja eigentlich nur ein Schauspieler ist.
Ja.
Tony Lister heißt er, glaube ich, im richtigen Namen.
Ja, ich meine
Und
schon.
damals kam mal im Kino halt dieser Hogan-Film, wie hieß der denn nochmal? Wo er auch diesen Fighter, wo er am Ende auch gegen diesen Zeus gekämpft hat. Das war quasi sein Feind aus dem Film.
Ja, es war nicht over the top. Es war, verdammt, wie hieß der denn nochmal? Wir haben es gerade eben angesprochen, ne? Also dieser betreffende Film, das war No Holds Barred oder wie es in Deutschland hieß, der Hammer.
Der Hammer, genau, der Hammer.
Und
Stimmt.
der gute Mann mit dem leicht schielenden Auge hieß Tommy Lister, zumindest laut Wikipedia. Ganz, ganz furchtbarer Film der könnte heute bei den Schläferz laufen, ganz ohne Probleme. Ja, und der Main Event könnte auch bei den Schläferz laufen, oder?
Könnte da auch laufen. Und dieser Tommy oder
Tony?
to Tony Lister, wie ich denke, dass er so heißt. Ich kam ja später auch tatsächlich nochmal bei der WCW vor, in der Fehde
Ja,
gegen Hogan. Ganz schlimm,
das ist
aber.
furchtbar. Ja, also Zeus, eine. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, ohne dass es ganz furchtbar beleidigend wird. Aber das war kein guter Main Event. Ich weiß, ich muss gleich echt nochmal gucken, ob ich ihn überhaupt gesehen habe oder ob ich den immer, ob das einer der wenigen Kämpfe ist, die ich immer umgangen bin. Naja, man weiß es nicht. 1990 dann, zumindest ein Kampf, der von der Storyline her eigentlich wie auf Hogan zugeschnitten war. Da ging es dann im Co-Main Event gegen Earthquake. Und als Kind mochte ich diesen Kampf. Wie war das bei
Ich
dir?
mochte diesen Kampf auch. Gerade auch die Fehde war sehr, sehr, das war eine erbitterte Fehde. Für mich als Kind damals so das Brutalste, was ich bis dato fast gesehen habe. Es war bei einer Brother Love Show, wir können ja kurz darauf eingehen, auf den Kampf, weil
Ja.
das wirklich interessant war damals. Es war, glaube ich, bei einer Brother Love Show, das war auch so eine Talkrunde, die es damals gab, wurde Hogan attackiert von Earthquake. Und Earthquake zeigte seinen Earthquake Splash auf ihn, auf Hogan. Dass er damals auf einer Trage abtransportiert werden musste. Und das habe ich bis dato noch nicht gesehen gehabt. Sogar Hogans Kreuz, dieses Kreuz, was er immer umgehängt hatte, das ist irgendwie abgerissen worden und lag dann da. Und das war so eine sehr dramatische Szene. Die WWE hat dann damals aufgerufen, schickt doch Hogan bitte Genesungskarten. Und ich habe damals als Kind tatsächlich, wollte ich eine Karte an Hogan schicken. Get well soon, lieber Hogan. Der war dann ein paar Wochen tatsächlich aus dem Schoß und kam dann halt zum Kampf gegen Yokozuna, wollte ich mal sagen, gegen Earthquake kam er dann zurück.
Genau. Es hat so ein bisschen Rückbezüge auf die Andre the Giant Fehde genommen, finde ich. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie das damals gewesen sein muss. Also, ich fand das damals auch, ich fand auch Earthquake damals sehr, sehr beeindruckend, muss ich dazu sagen, weil es halt eben ein sehr schwerer Mann war und aber trotzdem extrem agil. Gerade wenn man so andere Big Men aus der damaligen Zeit gesehen hat, also ein Andre the Giant, also Bam Bigelow, klammer ich jetzt mal aus, der fällt für mich in dieselbe Kategorie wie ein Earthquake, also sehr, sehr beweglich, aber trotzdem hatte man dann immer wieder so die Leute, die sich eben dann kaum noch bewegen können. Aber Earthquake war super und extrem agil und diese Fehde, das hat einen beeindruckt, gerade als Kind. 1991 haben wir dann, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, das Match Made in Hell mit Sid als Special Referee, mit Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa und General Adnan. Und diesen Kampf konnte ich irgendwie nicht ernst nehmen. Also ich war ein riesen Ultimate Warrior-Fan und irgendwie macht das ja auch Sinn, die beiden Top-Babyfaces, amerikanischen Jungs da gegen die bösen Iraker zu stellen. Aber ich konnte dieses Team aus Slaughter, Mustafa und Adnan nie ernst nehmen. Also war das bei dir auch so?
Die konnte man auch nicht wirklich ernst nehmen. Slaughter, okay, Slaughter war doch ein Charakter, der gut aufgebaut war und ein ernstzunehmender Wrestler, aber seine beiden Kollegen, die dabei waren, General Adnan war ja der Iron Sheik, aber dann doch mal 10 Jahre älter,
Nee,
noch
Colonel
mal.
Mustafa war der Iron Sheik.
Colonel Mustafa, so rum war es, genau. Weil General Adnan war einfach nur ein Begleiter, der eigentlich auch kein namhafter Wrestler war, so rum war es, glaube ich.
Genau, das war, weil waren Mustafa und Adnan auch schon lange, 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 lange über ihren Zenit hinaus. Also, dass sie jemals irgendwie auch nur in die Nähe eines WWE Main Events kommen sollten. Das war
Das
auch
ist
ein.
richtig. Und dann die beiden Topstars, Hogan und Warrior. Gut, ich wusste damals nicht, dass Warrior auch Backstage-Probleme hatte mit dem Management oder mit Vince McMahon persönlich. Gut, wie sollte man da was sowas damals auch mitbekommen? Aber ich dachte auch, das sind die beiden Topstars, die werden doch sicherlich überhaupt keine Probleme haben gegen die drei Iraker.
Ja, und man wusste ja auch, also ich war damals, also das war 91, da war ich so 12, da muss ich auch ehrlich sagen, dass so mein politisches Interesse noch so gegen null tendierte irgendwie und ich konnte es auch gar nicht so richtig einschätzen. Ich konnte auch diese Fehde, konnte ich gar nicht so richtig greifen und dass dann auf einmal auch der Warrior, das war ja wirklich dann so, dass der Warrior in diesem Kampf halt eben diese lange Einsteckphase gehabt hat, wo er dann eben von den drei Bösen dann bearbeitet worden ist und gewürgt worden ist und das war so ein unattraktiver Kampf auch die ganze Zeit und ach, schrecklich. Am Ende hat dann der Warrior auch Mustafa und Adnan mit dem Stuhl aus der Halle getrieben und damit Hogan dann gegen Slaughter das Finish machen konnte. Also
Und Warrior wurde dann wochenlang, dann Monate, ich glaube dafür noch länger, nicht mehr gesehen erstmal. Da war er erstmal draußen aus den Shows, bis sich die Probleme wieder behoben hatten. Und im Ring haben dann Hogan und Sid, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dann im Ring noch gefeiert.
ja, das fand ich einen sehr großen Verrat übrigens. Als ganz beinharter Ultimate Warrior Fan, ich habe es ja eingangs so ein bisschen angedeutet, wo da meine Tendenzen hingingen, fand ich das einen unfassbaren Verrat von Hogan gegen den Ultimate Warrior. Und da habe ich Hogan noch viel mehr gehasst, als ich das vorher getan
Tja, ich als Sid-Fan habe mich natürlich sehr gefreut.
habe. Ja, Ultimate Warrior wurde dann tatsächlich erst wieder bei WrestleMania 8 gesehen. Also quasi dreiviertel Jahr später dann eben darauf folgenden Jahr. Es hat ein ganzes Jahr gedauert quasi. Aber pro Dauern, also der gute Hulk Hogan hat dann erstmal 14 Jahre warten müssen, bis er sein nächstes WWE-Match beim SummerSlam bestreitet. Und das war nämlich
Ist
gegen Shawn
richtig.
Michaels.
Das war auch ein, die alte Legende kommt zurück und kämpft gegen quasi jemanden, der in der Zeit auch die WWE versucht hat, auf seinen Schultern zu tragen, gegen Shawn Michaels. Das war schon ein besonderer Kampf für uns alle damals, würde ich sagen. Das war
Ja,
schon was Besonderes.
es war, also aus heutiger Sicht ist er aus mehreren Gründen was Besonderes.
Und da hat Hogan gezeigt, was für eine Power er hat. Hast du gesehen, wie Shawn Michaels im Ring hin und her geflogen ist? Das war unglaublich, wie stark das.
Wie
Nein,
ein
also,
Ping-Pong-Ball.
das ist richtig. Der hat
Ja.
schon sehr overacted, Shawn Michaels in dem Kampf. Wer den
Es
Kampf nicht gesehen hat, sollte das bitte nachholen.
Wir haben das, glaube ich, schon im Shawn Michaels Podcast auch erwähnt, aber hier ist es wohl so, es war doch ursprünglich auch hier diese Geschichte, dass Hogan hätte eigentlich verlieren sollen, wollte das aber nicht und das hat dann eben Shawn Michaels aufgeregt, hat dann im Endeffekt gesagt, so ja komm, dann stecke ich halt den Pinfall an und verliere hier, ist mir egal und hat dann aber eigentlich Hogan komplett durch den Kakao gezogen, weil er einfach alle Aktionen komplett so verkauft hat, als ob Hogan Superman wäre. Also nicht Superman Roman Reigns, sondern wirklich Superman und ist dann da durch die Gegend geflogen und gerade bei diesen Aktionen, wo er sich dann aufs oberste Seil hat federn lassen, Bauch voran und Hogan hat ihn dann gekickt und er ist dann Meter hoch geflogen und du hast manchmal wirklich den Eindruck gehabt, dass Hogan gar nicht damit umgehen konnte. Ja, und so hat
Ich habe
Hogan sich dann.
einen Blick von Hogan gesehen, ja, einen Blick von Hogan, der war schon, er wusste das vorher nicht und hat nicht damit gerechnet und war schon sehr, sehr überrascht.
Ja, aber das waren auch wirklich nochmal die Zeiten, wo Hogan nochmal Siege einfahren wollte. Also ganz fanmäßig ausgedrückt, weil ja drauf ging es dann gegen Randy Orton. Und man müsste ja eigentlich sagen, so Hogan, ne? Du hast jetzt eigentlich deine besten Zeiten hinter dir, lass doch Randy Orton overgehen hier. Ne? Und die Fehde war ja auch gut, muss man dazu sagen.
Die Fehde war super, gerade Randy Orton ist ja damals dann als Legend Killer aufgetreten und durfte ja einige Legenden dann auch besiegen. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich logisch, dass jetzt ein Randy Orton auch Hogan besiegen muss, einfach Das würde ihm sonst an Reputation irgendwie kosten zu dem Zeitpunkt. Den Sieg hätte Randy Orton sehr gut gebrauchen können, aber nein, Hogan wollte da auch nicht verlieren.
Ja, da gab es dann unter anderem in der Fehde den legendären RKO auf eine Motorhaube. So, das war wirklich der sprichwörtliche RKO out of nowhere. Hogan stand da halt irgendwie und war am Quatschen und auf einmal kommt Randy Orton angeflogen mit dem RKO. Warum auch nicht, aber tja, Hulk Hogan hat sich dann durchgesetzt irgendwie so auf die nicht ganz sympathische Art und Weise und hat dann am Ende Randy Orton besiegt.
Das
Machst
ist
du nichts
leider
dran.
richtig.
Machst du nichts dran. So, jetzt haben wir die ersten drei Kandidaten durch. Das war so ein bisschen meine Reihenfolge. Der Shaggy hat hier eine andere Reihenfolge gewählt bei diesen drei Kandidaten. Wie war denn deine Anordnung?
Ich habe tatsächlich Steve Austin nicht auf der 10 gesehen, sondern ich habe Steve Austin vor Hogan gesehen auf der 8. Einfach aufgrund der wichtigen Matches, die er dann später hatte, die Austin einfach zu dem Star gemacht haben, wie ich es angesprochen habe, das Match gegen Owen Hart. Dann diese ganzen Main Events, die er hatte. Ich fand ihn einfach, er hat den SummerSlam eine Zeit getragen, von 96 bis an die 2000er Jahre ran. Und deswegen habe ich ihn einfach weiter vorne gesehen, auch weil ich ein riesen Steve Austin-Fan war, vielleicht auch ein bisschen, bin ich ein bisschen beeinflusst dadurch.
Ich könnte jetzt ja sagen, Hulk Hogan hat den SummerSlam gemacht. Und deswegen
Ja,
habe ich ihn
mit dem,
weiter vorne.
genau, gegen, mit Brutus Beefcake gegen Zeus.
Moment, du hast gerade 96 das Warm-up-Match gegen Yokozuna hier als Anfang genannt, ja?
Kommen wir zum Platz 7.
Ja, Platz 7 haben wir jemanden, der ist heute noch aktiv im Ring und da ist mir erstmal aufgefallen, was für eine krasse Quote der hat, gerade was so die Main-Event-Kämpfe angeht. Also sprechen wir über niemand anderes als Brock Lesnar.
Übrigens der einzige in unserer Top 10, der auch dieses Jahr im Main Event beim SummerSlam stehen
Das
wird.
stimmt. Und wenn man sich die Reihe anguckt, also Brock Lesnar war, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe und irgendwelche Fehler gemacht habe, stand er in 2, 4, 6, 7 SummerSlams, also war auf der Card und davon war er in 6, eigentlich, Quatsch, eigentlich in allen Matches in irgendeinem Main Event beteiligt. Also das ist schon sehr respektabel. Das begann 2002 mit dem Sieg des Undisputed Championships von The Rock, was ja auch extrem wichtig war, muss man so ganz kurz aufzugreifen. Da ist ja das Publikum im Kampf quasi gegen The Rock geturnt. Da wusste man ja, der geht wieder nach Hollywood und dreht Filme. Und das Publikum ist auf Seiten Brock Lesnars geturnt, der damals dann auch der jüngste Undisputed Champion oder World Champion für WWE überhaupt gewesen ist. Also
Das ist richtig.
man hat da extrem auf ihn gesetzt. Wie standest du damals zu diesem wirklich kometenhaften Aufstieg von Brock Lesnar?
Hat ja wirklich einen Monster-Push bekommen. Der
Ja.
war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ein Jahr bei der WWE und im Hauptroster und wurde da schon zum WWE Undisputed Champion. Ich habe es gefeiert. Ich fand ihn großartig. Er war so super dargestellt, mit auch Paul Heyman damals schon an seiner Seite. Es war einfach ein Monster. Gerade sein Debüt auch, wo er dann so ein paar Jobber im Ring vernichtet hatte, oder waren es nicht so auch die Hardys, mit denen er sich am Anfang angelegt hat?
Oh, gut, dass der Kai jetzt nicht hier ist, ne? Wenn du Jobber in einem Atemzug mit den Hardys nennst.
Einen viel größeren Status hatten sie ja damals noch nicht so richtig.
Naja. Naja, naja, naja.
Sagen wir es mal so, für Brock Lesnar waren das damals Jobber.
Ja, aber ja, boah,
Aber es war natürlich eine Riesenüberraschung, wie er damals auch dargestellt wurde, so als Neuling, gleich
Das
in dem
stimmt.
Main Event gepusht.
Hat ja auch einen King of the Ring in dem Jahr gewonnen, auch mal so.
King of the Ring gewonnen, hat auch den Undertaker damals schon besiegt.
Das kam später, glaube ich. Das kam, glaube ich, dann in der Fehde, als er US
Genau, das
United.
kam in der Feder als Champion, stimmt, aber trotzdem in seinem ersten Jahr war es noch ein
Ja.
Sieg gegen Undertaker, Sieg gegen The Rock. Also das war schon ein krasses erstes Jahr für Brock Lesnar.
Genau, und
Und
es ging ja da eigentlich auch so weiter.
das ging auch so weiter, das stimmt. Im nächsten Jahr stand er nicht im Main Event. Zwei,
Nee,
drei.
da stand er nicht im Main Event, aber es war trotzdem das Match um die WWE Championship. Also von daher wird es garantiert auch so ein Co-Main Event halt eben gewesen sein. Ne? Also gegen Kurt Angle und da musste er sich dann geschlagen geben. Aber nichtsdestotrotz, also zweiter SummerSlam, zweites Championship Match, kann man schon so machen. Und dann war Brock Lesnar auch erstmal wieder eine Zeit lang weg. So. Ne, dann gab es ja den großen Split nach WrestleMania 20. Dadurch hat er natürlich den SummerSlam 2004 verpasst und war dann ja auch erstmal nicht mehr gesehen und tauchte dann erst wieder zum Main Event beim SummerSlam 2012 auf. Damals gegen Triple H. Nicht so ein schöner Kampf. Ne? Das war ja auch ein anderer Triple H. Nicht anderer Triple H, anderer Brock Lesnar natürlich. 2013 der Kampf hat mir besser gefallen gegen CM Punk damals. Was sagst du dazu? Also ich fand den Kampf super.
Ich fand den Kampf gegen CM Punk auch toll. Er hat eine tolle Vorgeschichte gehabt, auch mit Paul Heyman. Da hatte ich mich richtig drauf gefreut. Und ich hätte mich da auf einen Sieg von CM Punk, wahrscheinlich, darüber hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr gefreut, aber Brock Lesnar war einfach da schon dann das unbesiegbare Monster. Und es war ein toller Kampf und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Ja. 2014, der legendäre Squash gegen John Cena, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das war
Das
der.
ist, das war der Squash, das waren die 20 Suplexen. Das war
Genau.
der Beginn, die Gründung von Suplex City in dem Kampf. Das war krass einfach. Also ich habe mir den Kampf damals auch live gesehen. Ich dachte, was geht denn da ab? Und ich habe mich so gefreut. Das war ein erinnerungswürdiger Kampf, definitiv.
Ja, vor allem, man hat ja diese Rückkehr gehabt von Brock Lesnar dann auch her gegen John Cena. Und das war ja wirklich ein unfassbar brutales und hart geführtes Match zwischen John Cena und Brock Lesnar damals bei Extreme Rules, glaube ich, im Vorjahr, aber 2012 war Extreme Rules, muss das gewesen sein. Die haben sich da ja wirklich nichts geschenkt. John Cena hat geblutet. Dann dieser absurde Sturz von Brock Lesnar übers oberste Seil bei dieser einen Aktion, wo er dann die Fans ausgelacht hat, die You Fucked abgerufen haben. Also, das war. Und ich habe von diesem Kampf erwartet, dass das wirklich eine kompetitive Schlacht wird, irgendwie zwischen John Cena und Brock Lesnar. Und dann wird es halt so ein Mega-Squash, um es mal so auszudrücken. Das habe ich nicht erwartet und du hast danach gesessen und hast erstmal gefragt, okay, was ist hier gerade passiert?
Eben, das hat ja auch niemand erwartet. Ich meine, das ist der einzige Squash, den Cena in seiner Karriere überhaupt hatte. So
Ja.
wurde er nie dargestellt. Und das war schon was Krasses. Dann gab es ja noch Rückmatches, die dann auch wieder ausgeglichener waren. Hat ein bisschen dem Kampf, vielleicht der Geschichte des Kampfes, dann im Nachhinein geschadet. Aber der Kampf ist wirklich unvergesslich.
Ja. Das Jahr drauf durfte dann auch mal jemand Brock Lesnar schlagen, nämlich der Undertaker. Auch wieder im Main Event übrigens. Ja.
Das war auch ein Rückmatch.
Genau. Das war ja das. Beim Event davor hat Brock Lesnar ja auf unfaire Weise den Undertaker besiegt. Jetzt diesmal war es dann so, dass der Undertaker selbst unfaire Mittel eingesetzt hat, um Brock Lesnar da zu besiegen. Ja. Hat mich jetzt vom Kampf her nicht überzeugt, genauso wenig wie auch das Jahr drauf, 2016. Da ging es dann gegen Randy Orton zugange. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. Also das war ein merkwürdiges Finish. Also sprich, ja, ich habe hier geschrieben, Randy Orton, Brock Lesnar besiegt Randy Orton durch Blutbad. Es war ja diese fiese Elbow auf den Stirn von Randy Orton und dann eben alles voller Blut und der Kampf wurde im Endeffekt abgebrochen. Shaggy, du warst damals noch nicht bei uns. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Der Kampf war ja schon richtig groß aufgebaut. Das war ja auch die Rückkehr von Randy Orton damals und man hat ihn gleich gegen Brock Lesnar gestellt. Ich war ein bisschen überrascht am Ende, weil ich habe das so ein Ende nicht erwartet. Und es war schon was Innovatives, muss man schon sagen, aber natürlich ein sehr gefährliches Ende für Randy Orton. Und ich war wie viele in der Halle auch nicht wirklich zufrieden mit dem Ende. Aber es ist auch trotzdem auch, um wieder was Positives zu sagen, etwas, was wir auch nicht vergessen werden so schnell.
Ja,
Weil
da.
es auch damals ging ja auch damals viral durch die Presse. Das wurde auch, das, ich habe das damals im Frühstücksfernsehen gesehen. Das sind Wrestler wird blutig geschlagen im Ring von einem ehemaligen UFC-Kämpfer, hieß es in den Nachrichten.
Ja, da war Wrestling auf einmal wieder echt, ne? Also so,
Ja.
muss man ganz klar sagen. Nein, also Brock Lesnar, also natürlich ist es eine Figur, an der man sich irgendwie reiben kann und über die man sich streiten kann. Aber wenn man allein diese Historie jetzt beim SummerSlam durchguckt, so viele Main Events und auch so viele erfolgreiche Main Events, das zeigt halt schon ganz extrem, wie WWE besonders in den letzten 4, 5 Jahren auf ihn gebaut hat. Ne? Und auch natürlich zum Start hinweg auch. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Brock Lesnar dauerhaft dabei geblieben wäre. Was weiß ich nicht, ob das noch ein größerer Star wäre, als ohnehin schon ist. Ob das geht, ich weiß es nicht.
Ja, er ist ja aktuell der größte WWE-Star. Ich weiß nicht, ob er ein größerer Star hätte sein können.
Ja.
Aber zumindest wäre er dann nicht bei der Masse der vielleicht nicht ganz wrestling-affinen Menschen so bekannt, wie er es heute ist.
Das stimmt. Also sein UFC-Run hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er halt an Glaubwürdigkeit dazu gewonnen hat. Und ohne das hätte auch seine Rückkehr nicht so hohe Wellen geschlagen, natürlich, ne? Ja, machen wir weiter mit Nummer 6. Shaggy, wer ist denn die Nummer 6?
Nummer 6 auf unserer also auf unserer Liste bei uns beiden ist tatsächlich jemand, den wir eben auch schon erwähnt haben, im letzten Kampf auch, ist es Randy Orton.
Ja. Ne, da die Viper, der Legend Killer, was auch immer. Geh doch mal die Liste so ein bisschen durch. Starte doch mal durch hier. 2003.
2003 hatten wir das Elimination Chamber Match mit so illustren Teilnehmern wie Triple H, Bill Goldberg war dabei, Chris Jericho, Shawn Michaels, Randy Orton und Kevin Nash.
Ja, ein bisschen halt Altherrenversammlung und Randy Orton. So ein bisschen,
Gut,
wenn
das
man.
ist tatsächlich irgendwie so ein Altherrenversammlung und Randy Orton, das stimmt.
Damals war Goldberg ganz frisch zurückgekommen und es ging dann eigentlich um diese Geschichte, wann holt sich Goldberg endlich den Titel? Triple H war damals verletzt, wenn ich mich nicht komplett täusche, und hat am Ende dann aber mit dem Sledgehammer Goldberg niedergestreckt und konnte seinen Titel im Elimination Chamber verteidigen. 2004, Randy Orton dann im zweiten Main Event, also 2003 war er noch so ein bisschen der junge Hüpfer, der sich da mal beweisen soll, gerade an der Seite von Triple H als Mentor. 2004 stand er dann als Evolution-Mitglied alleine im Main Event gegen Chris Benoit, der sich ja bei WrestleMania 20 den WWE Heavyweight Championship umgeschnallt hat. Und Randy Orton stellte dann hier den Rekord von Brock Lesnar ein.
Genau, und er hat sich den Titel, den World Heavyweight-Titel von Benoit geholt und hat ihn zurück zur Evolution gebracht. So dachte man zumindest am Anfang.
Tja, und dann gab es den Daumen runter von Triple H nachts drauf bei Raw und den Split von Randy Orton weg von Evolution. Da war er dann auf einmal weg und Randy Orton legte einen ganz furchtbaren Babyface-Run als Heavyweight-Champion hin. Ganz schlimm, hat
Das
niemand.
kam auch ein bisschen früh, das kam auch einfach zu früh
Ja.
zu dem Zeitpunkt für ihn. Ich glaube, die WWE wollte damals auch nicht, dass Brock Lesnar noch weiterhin der jüngste World Heavyweight Champion bleibt und hat Randy Orton den Titel gegeben. Ja, aber Randy Orton hat die Aufgabe damals einfach noch nicht erfüllen können.
Ja, das ist so. Ja, kann man nicht anders sagen. Darauf folgenden Jahr hatte wiederum dann war er dann wieder ein Bösewicht und das hat ihm dann auch direkt gut getan und durfte den Undertaker besiegen. Ne, das, was er bei WrestleMania 21 nicht durfte, durfte dann beim SummerSlam nachgeholt werden. Besiegt den Undertaker. Nur um dann, Jahr drauf war dann der gegen Hulk Hogan verlieren durfte. Es ist also ein
Das Match, was
bisschen,
wir bereits erwähnt hatten, ja.
genau, es ist ein bisschen hin und her. Ne? Also ich habe zu dieser Fehde mit dem Undertaker, das war ja auch mit Hell in a Cell Match hinterher. Ich habe ja schon bei WrestleMania 21 gedacht, dass Randy Orton die Streak vom Undertaker beenden darf. Habe ich damals drauf gehofft und mir hat es damals gereicht mit dieser Siegesserie vom Undertaker. Und zum Glück habe ich damit nicht recht behalten, dass das so gelaufen ist. 2007, Main Event Time. John Cena besiegt Randy Orton um die WWE Championship. Auch da hat man gemerkt, dann Randy Orton ist endgültig im Main Event angekommen, auch in den Folgejahren 2009 nochmal gegen John Cena und dann durfte er dann auch besiegen. Also die beiden sind sich absolut ebenbürtig. 2010 Randy Orton gegen Sheamus. Keine guten Erinnerungen dran, um es mal kurz zu
Gar keine
machen.
Erinnerung dran habe ich, das passt ja.
Darauf folgend 2011 Co-Main Event gegen Christian. Super Match, No Holds Barred. Ich fand
Super
dieses.
Match, aber ich habe mich sehr geärgert. Also ich war ja ein riesen Christian-Fan und habe gehofft, dass die Christian jetzt nach dem Ende von Edges Karriere auch Größe aufbauen. Er hätte das Zeug dazu, das denke ich immer noch. Aber es hat nicht geschafft, es hat nicht gereicht, er hat es nicht geschafft und Randy Orton hat ihn hier entthront.
Genau. Ja, ich habe auch gehofft, dass Christian das ruhig ein bisschen länger durchziehen darf mit seinem Championship Run. Ich mochte das damals auch, aber ich fand auch, dass die beiden eine geile Chemie zusammen hatten. Also diese Fehde mit Randy Orton gegen Christian, das fand ich wirklich eine sehr spannende Paarung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, den beiden im Ring zuzusehen. Also sie hatten sehr viele gute Matches gegeneinander und auch überraschend schnelle Matches. Das muss man auch mal dazu sagen, wenn Randy Orton im Ring steht.
Das ist richtig. Die beiden hatten eine ganz besondere Chemie zusammen. Die Matches waren damals echt gut. Also besser als wenn die Matches von Randy Orton heutzutage sieht.
Das ist aber auch nicht so schwer. Naja, 2013 holt sich dann Randy Orton per Cash-in die WWE Championship von Daniel Bryan. Also sprich, Daniel Bryan hat damals den Gürtel von John Cena gewonnen und dann gab es den Pedigree von Special Referee Triple H damals und dann holte sich Randy Orton den Gürtel und war dann Teil der Authority und der Schoßhund von Triple H, muss man sozusagen. 2014, Roman Reigns besiegt Randy Orton. Das war quasi so eine Art Aufbaumatch von Roman Reigns, damit er auch ein bisschen Glaubwürdigkeit dazu bekommt, bevor er seinen Mega-Push als Singles-Wrestler bekommt. War ein Co-Main-Event, auch ein guter Kampf. Und da hat man gesehen, dass aus Randy Orton, aus Roman Reigns halt doch mehr werden könnte, als man irgendwie, ja, als die manch einer sich da gedacht hätte, sagen wir es mal so. 2016 haben wir gerade gesagt, Brock Lesnar per Blutbad über Randy Orton. Also Randy Orton auf jeden Fall auch eine prägende Figur, gerade der letzten 10 Jahre beim SummerSlam, muss man mal ganz klar sagen. Ganz wichtiger Mann, auch wenn er heutzutage eben, ja, ich weiß gar nicht, so über den Zenit ist er nicht. aber so richtig heiß ist er halt auch nicht mehr, oder? Was ist das mit Randy Orton aktuell?
Er hat halt jetzt schwierige Fehdenprogramme gehabt in der letzten Zeit gegen Jinder Mahal, weil das war jetzt nun wirklich kein Highlight, leider. Und auch die Fehde gegen Bray Wyatt ist auch eher was zum Vergessen gewesen. Obwohl wir beide ja das House of Horrors Match beide gar nicht so schlimm fanden.
Im
Das
Haus
vom
war das okay.
Okay, im Haus war das okay. Ich fand das im Haus sehr unterhaltsam. Aber insgesamt die Fehde war halt auch eher nicht wirklich eine großartige Fehde von ihm. Und nach seinem Return damals war ja der, nach einer längeren Verletzungspause, war die Ellbogengeschichte gegen Brock. Und danach hat er nicht mehr so einfach so tolle Matches abgeliefert und so interessante Fehden und Geschichten gehabt.
Ja, ist nun mal so. Mal gucken, wie das weitergeht mit ihm. Also, ich meine, er hat ja auch eine lange Verletzungshistorie hinter sich irgendwie. Also, er braucht auch vielleicht mal wieder einen anderen Gegner, um zu fehlen. Und vielleicht sollte er auch einfach nicht der gute Randy Orton sein, sondern lieber der böse Randy Orton. Ich glaube, das kann er auch besser.
Es sieht einfach aus wie ein Fiesling, wie ein Bösewicht.
Ja, eigentlich ja, ne?
Es ist kein Face.
Jemand, der nicht aussah wie ein Fiesling und ein Bösewicht, der ist auf Platz 5 Shaggy.
Das stimmt. Und der sah nun wirklich nicht aus wie ein Bösewicht. Das ist Bret the Hitman Hart. Das ist auch eine prägende Figur beim SummerSlam.
Ja, es ist vielleicht für manche eine Überraschung, dass der hier nur auf Platz 5 bei uns landet.
Bei dir. Da kommen wir später gleich noch drauf ein. Also Bret Hart ist ein Wrestler, an den ich denken muss, wenn ich an SummerSlam denke. Der hat da seine größten Erfolge gehabt und er ist beim SummerSlam Titelgewinn einfach zum Riesenstar geworden. Noch am Anfang als Tag Team Wrestler 1988 beim ersten SummerSlam hat die Hart Foundation ein Match gegen Demolition gehabt. Im Jahr drauf gab es ein Match gegen die Brainbusters. Aber an das Match 1990 erinnere ich mich besonders gerne. Das war dieses Two Out of Three Falls gegen Demolition wieder, wo die Hart Foundation den Titel gewonnen hat. Und ich glaube, die Legion of Doom haben damals ihren ersten Auftritte bei der WWE gehabt und haben der Hart Foundation geholfen, weil die Demolition damals schon zu dritt waren.
Genau, die haben
Und sich.
geschummelt. Die haben geschummelt.
Genau. Und Axe damals hatte sich, glaube ich, unterm Ring versteckt und hat auch mehrmals eingegriffen. Ich meine, die drei Demolition-Leute sahen alle leider unterschiedlich aus, aber der Referee hat es nicht gemerkt.
Genau. Axe, Smash und Crush damals.
Genau.
Ich weiß auch nicht genau, wie man die verwechseln kann. Also, die sehen eigentlich jetzt nicht so gleich aus, außer sie haben die Masken auf, aber.
Ja, aber auch die Statur, die hatten auch komplett unterschiedliche
Ja,
Staturen.
eben. Also. Eigentlich war es unlogisch, aber es war ein geiler Kampf. Also er hat riesig Spaß gemacht und Hart Foundation als Babyface Tag Team war super. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, das war auch eine, also für mich ist ja so 1990 mein echtes Startjahr als ganz Hardcore Wrestling Fan und nach WrestleMania 6 war dann hier das sozusagen der zweite große Event für mich, den ich mir damals angeschaut habe und das war dann eben dieser Kampf war richtig cool damals. Also da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Ja, aber dann eigentlich die Singles-Karriere von Bret Hart, die wurde ja dann eigentlich 1991 losgetreten und mit einem Kampf, der unter schlechten Vorzeichen stand, nämlich gegen Mr. Perfect. Und das war dann auch Bret Harts erster Titelgewinn, der IC-Title damals. Und Mr. Perfect hat unter anscheinend oder unvorstellbaren Schmerzen seinen IC-Title noch verteidigt, obwohl er eine Rückenverletzung gehabt hat. Und man sieht, dass er leidet in diesem Kampf. Also. Da hat er wirklich alles für Bret Hart in die Waagschale geworfen, damit Bret Hart hier gut aussieht.
Man sieht das. Und danach musste auch Mr. Perfect lange Auszeit nehmen vom Wrestling. Das war Match, das Bret Hart dann endgültig zum Single Star gemacht hatte. Und das war ein großartiges Match. Und am Ende hat Bret Hart damals mit seinem neuen Finishing Move, den er vorher im Vorfeld bei als Tag Team Wrestler gar nicht so oft benutzt hatte, dem Sharpshooter das Match dann auch gewonnen und wurde Intercontinental Champion. Sein erster Singles-Titel in der WWE.
Jahr drauf, 1992, das ist dann auch auf jeden Fall, ja, ein Event, den vergisst man nicht. Das SummerSlam 92 im Wembley Stadium, das ist Gänsehaut pur und dieser Main Event hat absolut dazu gepasst, weil hier stand auch, ganz selten ist es eigentlich, dass der WWE Championship bei einem Großereignis nicht im Main Event steht, aber hier stand dann tatsächlich der IC-Title im Rampenlicht, nämlich zwischen dem Champion Bret Hart und seinem Schwager, dem British Bulldog Davey Boy Smith. Und das war fantastisch einfach nur. Also da kann man gar nicht oft genug drüber schwärmen, oder?
Klar, gerade wir als Europäer waren, das war für uns damals was ganz Besonderes, dass halt der Big Four, es gab ja damals nur die Big Four, eines der Pay-Per-Views, ein großes Ereignis der WWE in Europa stattfindet, in London damals. Das war schon echt was Besonderes. Und auch ein SummerSlam, an den ich auch mit Gänsehaut zurückdenke, so wie du es gerade eben gesagt hast. Ursprünglich war ja geplant, dass dieser SummerSlam 92 in New York stattfinden sollte. Und ich habe mal gelesen, es sollte eigentlich einen Kampf Bret Hart gegen Shawn Michaels geben um den Intercontinental. Aber durch den boomenden europäischen Markt wurde dann entschieden, den SummerSlam nach Europa zu gehen und, oder zu geben. Und da fiel die Wahl natürlich auf London. Und dann dachte man sich, man hat doch den British Bulldog, lass ihn doch gegen Bret Hart antreten. Und das war dann der Main Event, wie du gesagt hast, ein Match um den Intercontinental. Und was für ein Kampf,
Ja,
Olaf.
ich fand's auch was ganz Besonderes, dass auch ein Europäer in einem Hauptkampf steht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Heute sind wir es irgendwie gewohnt, weißt du, dass du irgendwie so, du hast hier Engländer, du hast Iren, du hast irgendwie Schweizer, du hast, bei NXT hast du auch Deutsche und so. Also, damals war das nicht so. Also damals konntest du die europäischen Wrestler, zumindest die, die als Europäer auch offen verkauft worden sind, wirklich an einer ganz kleinen Hand abzählen, ne? Also da war nicht so viel. Und Davey Boy Smith war dann wirklich so der Vorzeige, Europäer als Brite, ne, was ja auch wiederum ein besonderer Europäer ist, wie wir heute wissen. Aber das war ein toller Kampf, auch mit einer ganz persönlichen Geschichte im Hintergrund. Wir wissen ja, die Diana Hart Smith ist ja, war damals die Ehefrau von dem British Bulldog und die Schwester auch von Bret Hart. Und die stand dann eben auch zwischen den Fronten und während der Präsentation, das wurde auch so emotional präsentiert alles. Vorher, vor diesem Hauptkampf, da gab es noch so ein Musiksegment und man denkt sich jetzt heutzutage, da spielen irgendwelche Popbands oder so, aber da war es dann so, da gab es dann eine Reihe von Dudelsackspielern, mit denen dann Roddy Piper mitgespielt hat. Dann gab es noch ein Interview mit Diana, die gesagt hat: So, ah, ja, ne, ich bin ganz hin und her gerissen, ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Und dann wurde auch im Kampf immer wieder darüber gezoomt auf die Diana halt eben, die dann auch geweint hat und ganz aufgelöst war und von Minute zu Minute halt eben immer schwerer angeschlagen war von diesem harten Kampf, den sich da ihr Schwager und ihr Bruder geliefert haben.
Man hat ihren Zwiespalt einfach auch gesehen und
Genau.
gefühlt. Das hat sie auch sehr, sehr gut gemacht.
Das war super. Also, und der Kampf an sich war halt auch absolut klasse. Also, weil die beiden haben sich da ja nichts geschenkt und auch wirklich harte Aktionen ausgeteilt. Da gibt es ja unter anderem auch diesen diverse schlimme Bumps, die die beiden genommen haben, also auch wo Bret Hart irgendwie schlimm gelandet ist und so. Aber fantastischer Kampf und vor allem auch ein cooles Ende, finde ich. Also es hat ja am Ende wirklich dann mit einem Überraschungssieg aufgehört, mehr oder weniger. Also man hat gedacht, so, das wogte hin und her, man wusste gar nicht genau, wer kann diesen Kampf überhaupt gewinnen, weil die so ebenbürtig waren. Und dann kontert Davey Boy Smith am Ende einfach einen Sunset Flip mit einem ganz innovativen Cover und hackt die Beine von Bret Hart ein und Bret Hart kommt nicht mehr raus. Ja, dann hatten wir auf einmal einen Davey Boy Smith als Intercontinental Champion und zum Ende hat dann die gesamte Hart-Familie, also Diana, Bret und Davey Boy, haben dann quasi zusammen gefeiert zum Feuerwerk. Und das war nicht nur, also für Davey Boy Smith hatte das eigentlich nicht so die positiven Auswirkungen. Also er war dann IC-Champion, aber da hat nicht viel mehr sich daraus ergeben, weil, glaube ich, auch wegen Drogenproblemen dann irgendwann kurze Zeit später von WWE entlassen worden ist. Aber für Bret Hart war das wichtig, weil er sich eben im Main Event etabliert hat. Und man hat gesehen, okay, auf den können wir setzen. Und wenn wir dann einen Big Four weitergehen, Survivor Series 1992, Quatsch, 1992, doch, wohl 92, da gab es dann Bret Hart gegen Shawn Michaels. Und Bret Hart war da schon Champion. Zack, so schnell geht das.
So
Ja.
schnell kann es gehen, das ist richtig.
Ja, aber Bret Hart hat auch nicht nur die großen Matches beim SummerSlam bestritten. Da die Jahre drauf waren dann so ein bisschen wankelmütig, sagen wir es mal so.
Im Jahr drauf hat er, im Jahr drauf, 93, da gab es eine kleine Vorgeschichte zu dem Kampf, die können wir kurz eingehen. Da gab es den ersten King of the Ring, zumindest als Pay-Per-View damals. Und den konnte Bret Hart ja damals gewinnen und wurde anschließend von Jerry Lawler attackiert, weil Jerry Lawler sagte, ich bin der einzig wahre König. Und dann sollte es ein Match beim SummerSlam 93 geben, um den Königstitel, Bret Hart gegen Jerry Lawler. Wer ist der wahre König der WWE? Aber Jerry Lawler kam erstmal auf Krücken zum Ring und sagte, nein, er kann leider nicht antreten, aber er hat einen Ersatz und zwar seinen Hofnarren. Da kam Doink the Clown erstmal rein und da gab es ein Match erstmal Bret Hart gegen Doink the Clown, was Bret Hart durch die Disqualifikation gewonnen hat, weil Jerry Lawler dann Bret Hart attackiert hat mit den Krücken und gezeigt hat, dass er eigentlich ja doch fit ist.
Ich finde es gerade so schön, dass du das vermutlich einzige Match von Doink the Clown, was wir jemals in diesem Podcast thematisieren werden, hier schön
Aber das ist ein Clown, das ist ein Clown.
aufbreitest.
Und es ist nicht nur, es ist Doink the Clown, der Original Doink the Clown war damals noch. Es war
Ja, das
Matt
stimmt.
Osborne noch unter der Maske des Clowns. Darf ich nicht über Clowns in
Du
deinem
darfst nicht über
Podcast
die
reden,
Clowns
oder?
reden. Ich fand das auch damals, ich kann mich auch noch genau an diese Promo erinnern, wo Jerry Lawler da rauskam, auf den Krücken mit so einem Eisbeutel auf dem Knie und er erzählt dann, dass eine alte, blauhaarige Lady hat ihn die Vorfahrt genommen und ist in sein Auto reingefahren und deswegen muss sein Hofnarr ran und dann kam eben Doink rein und in der ersten Reihe saß halt auch wieder die Hart-Familie, die wurde ja damals dann auch vermehrt eingebunden und dann hat, glaube ich, Doink an die Zuschauer, glaube ich, eine Ladung Konfetti im Eimer geworfen und dann auf Bruce Hart war es, glaube ich, den hat er dann mit einem Wassereimer begossen. So als Beleidigung.
Frechheit.
Frechheit, was Clowns so machen.
Unglaublich, ich habe sowas noch nicht gemacht. Auf jeden Fall gab es dann noch den Kampf, weil Jerry Lawler ja doch fit war, wurde der Kampf dann noch angesetzt, Lawler gegen Bret Hart. Und es war ja so eine erbitterte Fehde, dass Bret Hart hat Jerry Lawler im Sharpshooter gehabt und hat nicht losgelassen, obwohl Jerry Lawler aufgegeben hat. Ich glaube, er hat ihn dann 1,5 Minuten lang noch gehalten und dann wurde einfach Bret Hart nachträglich disqualifiziert und Jerry Lawler, das habe ich auch noch so vor Augen, wurde dann auf einer Bahre abtransportiert und hat dann kurz vor Ende nochmal seinen Finger zum Sieg gehoben, weil er quasi ja den Königstitelabstand dann behalten durfte. Das ist mir auch in positiven Erinnerungen geblieben.
Aber auf einer Trage, nicht auf einer Bahre.
Auf einer Trage, das stimmt.
Ja, diese Fehde mit Jerry Lawler, die sollte später noch fortgesetzt werden, nämlich 95, aber dazwischen gab es noch einen monumentalen Main Event, muss man sagen. Also 1994, da ging dann die Bruderfehde mit Bret Hart, von Bret Hart mit seinem Bruder Owen in den Käfig damals und das war ein fantastisches Match, sagen viele. Ich fand ihn damals langweilig. Das habe ich schon mal erzählt. Wie war
Das
das
hast du
bei
leider
dir?
schon mal erzählt. Ich fand den Kampf super. Ich fand den großartig. Das war das beste Cage-Match, was ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich habe da mitgefiebert. Ich fand, das war wirklich ein großartiges Match. Und ich wusste auch tatsächlich nicht, wer den Kampf jetzt als Sieger abschließen soll. Weil Owen Hart hatte Bret Hart ja bei WrestleMania in dem Kampf besiegt. Im Opener damals noch. Bret Hart hatte ja zwei Kämpfe in dem Abend. Da noch später gegen Yokozuna. Es war einfach ein Wahnsinnsmatch. Ich fand es total spannend und ich habe mich sehr über dieses Match gefreut und habe mich am Ende sehr über den Sieg Bret Harts gefreut.
Ja, auch da wurden ja dann die Familienmitglieder eingebunden. Also auf Owen Harts Seite war das Jim the Anvil Neidhart und auf Bretts Seite war es dann der wiederkehrende British Bulldog Davey Boy Smith, damals dann ohne Rasters, was ich sehr verstörend fand damals, weil man den ja erstmal so mit Blöckchen gesehen hat. Ja, ich weiß, dass der Kampf einen ganz großen Platz in der Historie irgendwie einnimmt und alle Leute sagen, wie fantastisch der war. Ich habe das damals nicht so empfunden, aber das ist halt auch Geschmackssache. Aber ich fand auch damals Owen Hart nicht so gut, wie ich das wahrscheinlich jetzt heute finden würde.
So wird es wahrscheinlich sein.
Ne? Also da war ich vielleicht einfach nicht die Zielgruppe für diesen Kampf. Machst du nichts dran. 95. So, jetzt sind wir wieder in der Gimmick-Schublade hier, aber so richtig, ne?
Jetzt sind wir in der Gimmick-Schublade. Ja, Bret Hart hatte 95 einen Kampf. Du hast ja auch schon gesagt, die Fehde mit Jerry Lawler ging dann noch weiter.
Genau.
Und zwar ein Kampf gegen Jerry Lawlers Zahnarzt.
Ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, er hatte einen Kampf, wollte ich eigentlich reinrufen, mit Karies. Ja,
Den hatte ja sein Gegner im Kampf mit Karius.
aber so richtig.
Doktor oder Isaac Yankem DDS. Es war Kane in seinem allerersten schrecklichen Gimmick.
Ja, es war halt ganz albern. Ne? Es wurden auch dann im Vorfeld wurden halt so Vignetten gezeigt, wo dann irgendwie der Isaac Yankem seine Patienten misshandelt und ihnen irgendwie die Zähne rausreißt und keine Ahnung was. Und ich weiß noch genau, wie Carsten Schäfer damals versucht hat, diese Vignetten irgendwie zu verkaufen. Weil er meinte so, ja, Jerry Lawler spielt hier garantiert auf die mögliche Angst vieler Menschen auf den Zahnarzt an. Vielleicht hat Bret Hart das ja auch und hat deswegen Angst, mit Isaac Yankem in den Ring zu steigen und so. Und ja. Ne? Kane
Ja,
hätten wir. Das ist übrigens auch
es
noch
war
eine
Kane,
prägende
ja.
Figur. Ja, aber Kane ist auch eine prägende Figur vom SummerSlam. Den haben wir jetzt bis jetzt bei den Honorable Mentions ganz außen vor gelassen.
Das haben wir ganz außen vor, das stimmt. Dafür erwähnen wir ihn ja jetzt ganz kurz in seinem SummerSlam-Debüt.
Ja.
Ja, es war auch kein guter Kampf einfach. Und du hast einen Wrestler, einen Menschen wie Kane, der über 2 Meter groß, muskulös ist, einfach imposant ist. Und dann präsentierst du ihn als Zahnarzt mit schlechten Zähnen. Das war schon seltsam. Aber es war auch nicht der schlechteste Kampf an dem, der Main Event war bedeutend schlimmer bei dem SummerSlam, wenn man
Das Kevin Nash gegen Mabel war das, oder?
das war genau, das war Diesel gegen Mabel, das stimmt.
Ja,
Auf
gut.
jeden Fall hat Bret Hart den Zahnarzt besiegt durch Disqualifikation, durch einen Eingriff von Jerry Lawler auch wieder.
Genau, und am Ende gab es dann auch den Beatdown. Ist dann nicht, Bret Hart wurde doch in den Seilen gefesselt und wurde dann zusammengeprügelt, irgendwie sowas. War es nicht irgendwie so?
Man
Ich meine,
nicht,
der
ja,
hing
ich
mit dem
glaube, es war
Kopf.
so.
Ich meine, der hat den Kopf mit dem Kopf zwischen den Seilen, hat er diesen Hangmans Dings gemacht und dann gab es noch ein bisschen Haue von den beiden Bösewichten. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Kampf, kein Bret Hart-Kampf, über den man eigentlich so lange reden muss. So. Ich fand es eigentlich merkwürdig. Ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich Isaac Yankem gesehen habe und ich dachte mir nur so, boah, das müsste ja eigentlich jemand sein, den fand ich richtig cool, so von der Statur her. Und dann hat er halt so ein scheiß Gimmick. So. Machst du nix. Ja, 96 setzt der gute Hitman aus. 97 stand er dann direkt wieder im Main Event. Und zwar gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee und das war eigentlich die Hinführung hin zum Montreal Screwjob, um es mal ganz klar zu sagen. Also
Das stimmt.
da ging es dann los. Du?
Da ging es los und das war ja mit Shawn Michaels als Special Referee, wie du gerade gesagt hast, endete damit, dass Shawn Michaels den Undertaker getroffen hat am Ende und Bret Hart so den, also ist aus Versehen, das war keine Absicht von Shawn Michaels, aus Versehen den Undertaker getroffen und mu musste dann das Cover durchzählen, nachdem Bret Hart sich dann auf den Undertaker gelegt hatte.
Das war clevere Mindgames von Bret Hart. Bret Hart hat doch damals Shawn Michaels angespuckt. Die beiden mochten sich doch damals schon nicht. Bret Hart hat Shawn Michaels angespuckt. Shawn Michaels hatte eben einen Stuhl in der Hand, der eben vorher zum Einsatz gekommen ist. Und Shawn Michaels holte aus, Bret Hart wich aus und Shawn Michaels streckte den Undertaker nieder und Bret Hart holte sich hier so die Championship. Also großer Erfolg für Bret Hart und dann eben in Hinführung auf die Survivor Series auch echt wichtig und auch diese ganze Fehde, diese ganze Kanada-USA, Kanada-D-Generation X-Geschichte, Hart Foundation D-Generation X, das war auch eine geile Zeit damals. Ich habe das extrem geliebt und extrem abgefeiert, was da für ein Programm bei WWE gelaufen ist oder bei WWF gelaufen ist, weil es einfach. Das war frisch und anders und du hast eigentlich zwei Charaktere, die du schon ewig gesehen hast, aber trotzdem waren die auf einmal anders, als du es vorher gekannt hast. Bret Hart war böse, Shawn Michaels war ein Degenerate und es war wild und anders und es hat Spaß gemacht einfach.
Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich mag das ja, ich habe es im anderen Podcast schon mal gesehen, ich bin ein Fan von Stables und das war einfach eine coole Zeit einfach.
Ja.
Das war toll. Nur, du hast auch gesagt, das war die Hinführung quasi zum Montreal Screwjob. Danach haben wir Bret Hart lange nicht mehr in der WWE gesehen und auch lange natürlich nicht mehr beim SummerSlam gesehen.
Genau, bis 2010 und da haben wir ja gerade schon drauf angesprochen, da gab es dann das Main Event zwischen Team WWE und dem Nexus und da war Bret Hart eben mit dabei. Ja, und wurde dann nach einem Schlag mit dem Stuhl gegen Skip Sheffield, also Ryback, disqualifiziert und war dann raus aus dem Match. Hat jetzt hier keine Riesenrolle gespielt, war auch letztlich dann das letzte Match von Bret Hart beim SummerSlam. Und ich glaube, wenn man sich den heutigen Gesundheitszustand vom Hitman anschaut, dann wird es auch der letzte Kampf bleiben. Aber nichtsdestotrotz eine ehrwürdige Serie mit vielen, vielen tollen Matches dabei. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Platz. Platz 4, ein alter Weggefährte von Bret Hart. Eigentlich passend, dass die beiden hier in unserer Liste so hintereinander stehen, ne? Shawn Michaels auf Platz 4 unserer Liste. Auch da, der hatte auch seine Ursprünge natürlich als Tag-Team-Wrestler, aber war da mit Marty Jannetty natürlich wenig erfolgreich, weil die haben ja nie zusammen die Tag-Team-Championships gewonnen, beziehungsweise sie haben sie gewonnen, aber dieser Eintrag wurde dann später aus den Geschichtsbüchern wieder getilgt von WWE auf hinterhältigste Art und Weise. Tja, 1989, Multi-Man-Tag-Team-Match, haben sie gegen Rick Martel und die Fabulous Freebirds an der Seite von Tito Santana verloren. 1990 dann haben sie gegen Power and Glory verloren, also Hercules und Paul Roma. Wer hätte gedacht, dass Paul Roma jemals Shawn Michaels besiegt hätte?
Ja, Paul Roma ist immer ein ehemaliger Four Horseman.
Sid übrigens auch.
Sid übrigens auch, ja.
Ja, wie die Wege also führen, ne? Aber eigentlich so richtig cool wurde Shawn Michaels ja eigentlich erst, als er dann Marty Jannetty abgeschüttelt hat und ab 92, 91, 92 dann eben als Heartbreak Kid unterwegs war. So, und 92 beim SummerSlam haben wir schon mal drüber gesprochen, das war dieses Match gegen Rick Martel.
Der Kampf um Sherry,
Genau.
Sensational Sherry damals auch, die übrigens ein pofreies Outfit hatte, das fand ich damals schon sehr hot, muss ich sagen.
Ja, das war auf jeden Fall ein Aufreger damals, aber im freizügigen England kann man das ja machen.
Das ist richtig, in Amerika wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber der Kampf war auch ein bisschen seltsam. Ich meine, der endete damals, glaube ich, mit einem Double Countout, als beide versucht haben, Sherry dann rauszubringen, oder ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, Olaf, du weißt es bestimmt doch ganz genau.
Ja, diese Geschichte war ja, dass Shawn Michaels und Rick Martel zum einen ja extrem gut aussehende Männer sind, ne, die ja bei sich sehr viel um ihr Aussehen geschert haben. Zum einen waren es aber auch Heels, was ja auch schon mal außergewöhnlich ist, dass du zwei Bösewichte gegeneinander hast. Und Sherry wusste nicht genau, zu wem sie sich mehr hingezogen fühlt und hat deswegen im Vorfeld die Bedingungen rausgegeben, dass die beiden sich nicht ins Gesicht schlagen dürfen. Und
Das ist richtig, genau, so war's.
Dann ging das halt hin und her und irgendwann, es war halt wirklich auch witzig, weil Shawn Michaels dann zum Beispiel einen Superkick hat, Shawn Michaels an die Brust gesetzt und so. Und man hat gut damit gespielt und die beiden haben das wirklich sehr, sehr clever gemacht. Und am Ende gab es dann halt doch irgendwie die ersten Ohrfeigen und so und dann ist Sherry in Ohnmacht gefallen auf der Ringschürze. Und dann haben sich dann Shawn Michaels und Rick Martel darum gestritten, wer sie denn jetzt Backstage tragen durfte. So und absurd. Es ist eigentlich, aber es ist total lustig, wenn man sich das heutzutage auch nochmal anschaut. Ne? Und das endete dann damit, dass die dann irgendwann diese ewig lange Rampe, die es da gab, die wurde dann da eben ja wirklich ausgenutzt, um ja Sherry hin und her zu werfen, eigentlich so von einem Abschnitt zum nächsten. Und am Ende kam Rick Martell eben mit einem Wassereimer raus, um Sherry zu retten und hat ihr dann den Wassereimer rübergeworfen und dann war der Kampf vorbei im Endeffekt. Es waren
Klingt jetzt aber schrecklicher, als es letzten Endes war. Es war eigentlich echt damals total unterhaltsam.
ja, es ist auch heute noch unterhaltsam, aber es ist eben, manche Sachen kann man so schlecht erzählen. Das war
Kann man
wirklich,
schlecht.
das ist ein wirklich lustiger Kampf.
Schaut es euch an. Und das Besondere war, es waren ja das erste Mal, auch soweit ich mich erinnere, damals zwei Heels gegeneinander. Das war ja auch schon mal was Besonderes.
Genau, ja, also deswegen, das war eine besondere, eine ganz spezielle Fehde und auf jeden Fall gutes Wrestletainment, um mal vom David ein Wort hier zu benutzen. Ja, 1993, da ging es dann für den Titelträger Shawn Michaels als IC-Champion gegen Mr. Perfect. Und da hatte ich mir so viel von versprochen. Es war ein Scheißkampf.
Ja, eben ein Match, von dem ich auch viel, viel mehr erwartet hatte, aber letzten Endes war es enttäuschend und endete auch nur durch Countout.
Ja, ganz, ganz deprimierender Kampf. Ich habe echt gehofft, das wird irgendwie so ein Showstealer. Und 93 war eh kein guter SummerSlam, muss man so sagen. Also da war viel Grütze dabei. Lex Express, Undertaker gegen Giant Gonzalez und all sowas. Also, das war kein guter SummerSlam. Und selbst dieser eine Kampf, auf den man sich dann gefreut hat, der war auch scheiße. So. machst du nichts dran. 94 war Shawn Michaels nicht aktiv. Da waren nur Begleiter für Diesel im IC-Title-Match gegen Razor Ramon. Also die Clique komplett vereint. Und Diesel holte sich damals seinen ersten Singles-Title und war dann Intercontinental Champion. Kann man ja so machen. 1995, Shawn Michaels gegen Razor Ramon, das Rematch des legendären Leitermatches von WrestleMania 10. Shaggy, was waren denn die Unterschiede da? Das waren ja zwei vollkommen verschiedene Kämpfe.
Ja, das ist richtig. Das erste Leitermatch war ja schon was Großartiges, Innovatives, was man zu dem Zeitpunkt bisher auch noch nicht gesehen hatte. Aber das zweite Leitermatch war noch mal eine Nummer härter, wenn ich mich richtig erinnere. War das nicht das mit der Kniesache, mit der Knieverletzung?
Genau das. Die Leiter wurde viel mehr als Waffe eingesetzt, als das vorher noch der Fall gewesen ist. Also da wurde dann das Knie von Shawn Michaels bearbeitet, indem man Razor halt eben sein Bein zwischen die Beine der Leiter geklemmt hat und draufgetreten ist. Und ganz harte Geschichte. Und da hat auch mal gezeigt, das WrestleMania 10 Leitermatch war vielleicht das spektakulärere, aber rein von der Matchpsychologie her war sicherlich dieses SummerSlam-Match das bessere, muss man sozusagen.
Das stimmt, es ging ja auch ewig lange, das war auch viel länger als das erste Leitermatch. Ich glaube, es ging fast eine halbe Stunde.
Ja, eben. Also
Ging
deswegen, das
zumindest.
hat eine richtig große Geschichte eben erzählt, während das erste war ja eher so ein, jetzt, ich sag jetzt schon wieder, so also ein Spotfest wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber es war halt dann doch eher eben auf die großen Aktionen ausgelegt. Und hier wurde eine Geschichte erzählt. Und deswegen muss ich aber trotzdem sagen, dass ich damals das WrestleMania-Match trotzdem besser fand.
Ich fand das WrestleMania-Match damals auch besser, aber ich habe mir beide jetzt nochmal angesehen gehabt vor einiger Zeit und ich finde auch die Geschichte im zweiten Match weitaus interessanter aus heutiger Sicht.
Ja. Da muss man halt auch so ein bisschen reifer werden, um solche Matches dann genießen zu können. Aber so, es war auf jeden Fall ein klasse Leiter-Match. Ja, drauf, 96 ging es ja gegen Vader. Das war so ein absurdes Match irgendwie, mit dem, was diverse Male neu gestartet worden ist. Eigentlich hätte richtig gut werden können und irgendwie war es dann so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Fortsetzungsgeschichte. Ganz komischer Kampf, oder? Wie hast du es
Es
damals
gab erst eine
empfunden?
Disqualifikation, dann gab es, glaube ich, nochmal kurz Countout, dann wurde es irgendwie nochmal angesetzt. Und Shawn Michaels war ja damals, der war ja damals World Champion schon zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Und es war auch ein bisschen ein Mismatch gegen Vader eigentlich, wenn man die beiden so gegeneinander eigentlich sieht. Shawn Michaels wurde damals von seinem ehemaligen Trainer José Lothario zum Ring damals noch begleitet. Und Vader, ich glaube, Vader wurde von Jim Cornette damals sogar gemanagt,
Genau.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war die Zeit, wo es mit der WWE auch ein bisschen bergab ging und Shawn Michaels leider nicht die Erwartung erfüllen konnte, was jetzt Ticketverkäufe und so weiter angeht, als World Champion. Und da hat Shawn Michaels, der Kampf war irgendwie schon cool, aber ich habe trotzdem auch mehr erwartet von so einem Match der beiden. Letzten Endes bleibt er mir in Erinnerung als, letzten Endes ist es ein Teil von Shawn Michaels Durststrecke als erster World Champion. Und der Kampf, den habe ich noch in Erinnerung, aber so ist nicht das Match geworden, was ich erwartet hatte.
Ja, Vader war ja damals auch nicht 100% fit. Also der ist ja auch mit der Knieverletzung zu WWE mehr oder weniger gekommen und so. Also das hat alles nicht so richtig zusammengepasst. Und das war irgendwie unterhaltsam, aber es eigentlich beide sind begnadete Wrestler, um es ganz klar zu sagen. Wir haben Vader ja schon im Big Man Podcast irgendwie groß gewürdigt und Shawn Michaels sowieso einer der besten aller Zeiten. Also eigentlich hätte das ein unfassbar geiles Match werden müssen und das war halt nur so ein okayes Match mit einem doofen Booking irgendwie und das war halt eben enttäuschend. Ja, 97 haben wir gerade eben schon erzählt. Bret Hart gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee und dann war es erstmal eine lange Pause, ne? Nach WrestleMania 14, nach der schlimme Rückenverletzung, die sich Shawn Michaels beim Rumble damals zugezogen hat, musste er halt eben eine lange pausieren und ist erst beim SummerSlam 2002 wieder zurückgekehrt. Und auch darüber haben wir schon diverse Male gesprochen. Shawn Michaels gegen Triple H beim SummerSlam 2002, dieses große Comeback-Match, unfassbar geil, oder?
Das war ein Hammer-Match. Das war eines der härtesten Matches überhaupt. Das war ein Blutbad.
Ja, absolut. Und auch diese Geschichte, die halt, man wusste ja nicht genau, wie fit ist Shawn Michaels wirklich und so. Und du hast mit jeder Aktion hast du irgendwie mitgelitten und Triple H ist ja auch ganz gezielt auf den Rücken gegangen und so. Also das war unfassbar von der Intensität her. Grandioser Kampf und meiner Meinung nach ist ja der SummerSlam 2002 auch eigentlich der beste SummerSlam aller Zeiten.
Würde sagen, ich stimme dir da sogar zu. Das war wirklich ein ganz besonderer SummerSlam. Das könnte der beste SummerSlam aller Zeiten gewesen sein, 2002. Vielleicht wird er ja von 2017 überboten.
Mal sehen, ne? Ja, 2003, wir haben es gerade schon angesprochen, Elimination Chamber Match mit Triple H, Goldberg, Jericho, Randy Orton und Kevin Nash, da war Shawn Michaels auch dabei. 2005, der Kampf gegen Hulk Hogan hatten wir auch schon gerade eben. 2006, da gab es ja dann das Wiederaufleben der D-Generation X gegen die McMahons und der Spirit Squad und Co. Ich fand's ganz furchtbar. Ich habe diese Zeit gehasst, genau. Dann 2009 gibt es ja dann nochmal die Generation X gegen die Legacy. Das fand ich besser, aber wie fandest du damals die neu aufgelegte Generation X mit dem alten Shawn Michaels und dem alten Triple H?
Es hat einfach nicht mehr zu diesen beiden älteren Herren einfach, gut, ältere Herren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was sind wir denn dann? Es hat zu den, die waren ja schon ein bisschen älter, die hatten nicht mehr so den jugendlichen Charme, den sie damals als die Generation X am Anfang verströmt haben. Es hat nicht mehr gepasst einfach. Ich mochte die Spirit Squad, ich fand die sehr unterhaltsam, aber so in dieser Fehde und auch der Kampf gegen die McMahons, hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens darüber.
Ja, der Kampf gegen Legacy war deutlich besser, der hat funktioniert, aber nichtsdestotrotz, da hätten die guten beiden auch mal ruhig sich nochmal hinlegen dürfen. Also Legacy, damals Cody Rhodes und Ted DiBiase Jr. Weiß nicht, die haben zwar auch ihre Siege gegen die Generation X einfahren dürfen, aber am Ende des Tages haben die ja trotzdem irgendwie gewonnen. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich, ne? So, aber Shawn Michaels trotzdem, also auch eine der prägenden Gestalten hier beim SummerSlam. Genauso wie es natürlich unser Platz 3 ist. Unser Platz 3 durfte bei seinem ersten Auftreten gegen einen Rennfahrer antreten. Ist das nicht toll, Shaggy? Wer war ist denn unser
Er
Platz
durfte.
3?
Unser Platz 3 ist jemand, den wir auch jetzt schon mehrmals erwähnt haben. Das ist Triple H.
Und der durfte 1995 gegen Bob Holly ran.
Ja, immer, das war sein Debütmatch. Ich habe mich damals sehr darauf gefreut, sein Pay-Per-View-Debütmatch zumindest. Ich habe Triple H oder Jean-Paul Levesque oder vorher noch sogar Terror Rising bei der WCW damals noch gesehen und fand ihn irgendwie toll. Ich habe in dem schon auch schon was gesehen. Nur wurde der bei der WCW nicht wirklich gut dargestellt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er mit einem ähnlichen Gimmick, damals ja auch noch als englischer Aristokrat, bei der WWE durchstarten durfte. Hat es
Genau.
am Anfang auch schwer gehabt, aber seinen ersten Kampf hat er gegen Bob Holly beim SummerSlam 95 gewonnen.
Ja, gegen Bob Spark Plug Holly damals. Die alte Zündkerze, du.
Bevor
Ja,
er Hardcore wurde.
bevor er von der Zündkerze zum Hardcore, na, man weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Ja, das war auf jeden Fall. Das war auch 95 war auch so ein merkwürdiger SummerSlam, weil da ganz viele neue Leute debütiert sind und so. Also, ein bisschen bunt gemischt, sagen wir es mal so, mit ganz vielen Matches, die eigentlich keinen richtigen Aufbau hatten, gerade in der Undercard. Aber mir hat es damals auch ganz gut gefallen, ja. 97 dann Cage-Match gegen Mankind natürlich. Haben wir gerade eben schon angesprochen. Dann 98 gab es wieder ein tolles Leiter-Match zwischen Triple H und The Rock diesmal. Auch das war ähnlich angehaucht wie das Leiter-Match zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon beim SummerSlam. Also auch sehr auf die Knieverletzung oder auf die Knie bezogen von Triple H damals, der dann übrigens auch in Real verletzt war und längere Zeit ausfiel. Aber trotzdem, das war halt eben ein richtig geiles, psychologisch anspruchsvolles Heavyweight-Ladder-Match, was die beiden da gearbeitet haben. Das gibt's ja auch nicht so oft. Ja, Shaggy, wie geht's dann weiter? Für den guten Hunter.
99 im nächsten Jahr, Triple H, haben wir erneut wieder gesehen, dann aber schon im Main Event, in diesem Freeway Dance, den wir den Triple Threat Match, das wir schon erwähnt hatten, mit Mankind und Steve Austin.
Genau. 2000 ging es dann in das nächste Triple Threat Match mit
Auch wieder im Main Event.
Kurt Angle und The Rock. Das war damals diese Geschichte, diese Liebelei zwischen Angle und Stephanie. Und da musste der gute Kurt Angle am Anfang gleich sehr unglücklich durch einen Tisch zu Beginn des Kampfes, was diesen Kampf so ein bisschen runtergezogen hat. Kannst du dich daran noch erinnern?
Leider nicht.
Da. Ertappt. Recherche hier nicht gemacht, nein, Quatsch. Da ist einfach der Tisch zu früh zusammengebrochen. Da wollte Triple H ein Pedigree
Stimmt.
gegen Kurt Angle zeigen. Und ist der
Und
Tisch
der
zu
Tisch
früh.
ist vorher auseinander, genau, der Tisch ist vorher auseinandergebrochen.
Und
Es hätte auch ge gefährlich enden können.
ja, ich glaube, es hat auch gefährlich geändert. Ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt nicht so geplant, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass sich Kurt Angle da ein bisschen verletzt hat und war dann auch erstmal aus dem Kampf raus. Und dann haben eben The Rock und Triple H den Kampf alleine weitergeführt. Aber auch das war trotzdem ein guter Event und ein gutes Match, was die beiden da geführt haben. 2001 war er dann verletzt. 2002 haben wir gerade schon angesprochen, dieses fantastische Match gegen Shawn Michaels. 2003 Elimination Chamber. 2004 so ein Kampf, den viele wahrscheinlich aus den Annalen von der Triple H-Historie rausstreichen wollten. Eugene.
Ich fand den Kampf damals toll. Also ich mochte den Eugene-Charakter, den hatte man sehr gut dargestellt und der hat es ja auch lange geschafft, sich auch oben zu halten. Er hat ja dann auch quasi in den Hauptgeschichten eine Rolle gespielt, Eugene. Großartiger Wrestler, Nick Dinsmore, der leider durch dieses Gimmick, auch das war am Anfang zum Scheitern verurteilt war auf Dauer, aber der konnte sich länger oben halten, als man dachte. Und ich fand ihn unterhaltsam.
Das stimmt. Irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise war er das, ja. Und er ist auf jeden Fall ein guter Wrestler, weil wir wissen, gerade das Darstellen von Comedy-Gimmicks stellt eine besondere Herausforderung an Wrestler dar. Und wer das gut kann, der kann eigentlich so ziemlich alles, muss man so sagen. Der ist ja auch Trainer und alles. Also von daher, das passt schon. Aber es war einfach, dieser Eugene-Charakter ist halt einfach so ein bisschen.
Schwierig, aber ich fand, der hat uns ja schon eine Zeit
Das
unterhalten.
stimmt. Aber irgendwann, es ist halt ein Ding, was nicht ewig funktioniert. Das ist einfach so. Ja, 2006, Co-Main Event, haben wir gerade schon angesprochen, die Generation X gegen die McMahon. 2007 ging es dann gegen King Booker. Oh je. Das war auch das Comeback von Triple H damals, von seiner zweiten Quad-Verletzung. Schlimmer Kampf. Oh, schlimmer Kampf. Ich fand das so schrecklich damals. Ich weiß nicht, wie fandest du das? Kannst du dich noch daran erinnern gegen King Booker? Ich fand auch King Booker damals furchtbar. Das ist für mich so ein schwarzes Loch, sage ich immer. 2007, 2008, so um den Dreh.
Das klingt ja jetzt ein bisschen rassistisch, wenn du das so sagst, über
Ja, ich
King
weiß.
Booker. Nein, ich fand die Zeit mit King Booker, fand ich, das war seine unterhaltsamste WWE-Zeit nach seinem Tag Team mit Goldust dann später noch. Ich fand die Zeit, als er als King of the Ring wurde und auch dann mit Leuten wie William Regal und Finlay an seiner Seite, fand ich schon interessant. Aber der Kampf gegen Triple H war natürlich ein Kampf, den man auch vergessen sollte. Es war kein guter Kampf. Ich habe mich gefreut, dass Triple H zurück war. Aber der Kampf war wirklich nicht gut.
No, 2008 war der Kampf auch nicht gut, das war nämlich gegen den Great Khali, aber trotzdem auch wieder um einen Champion-Gürtel dabei. Ne? Also der gute Herr Helmsley ist da gerne von Gold umgeben. Das Jahr drauf haben wir gerade schon gesagt, gegen Legacy. Und dann nochmal 2012 hatten wir auch schon gegen Brock Lesnar. Also der gute Triple H war immer irgendwo in den Main-Event-Regionen, nachdem er sich da aus dem ganz, ganz tiefen Loch befreit hat, was dann irgendwie zum Debüt und dann auch im Nachfolgejahren so ein bisschen geherrscht hat, war immer oben in der Card mit dabei. Wir haben jetzt gerade die Plätze 5 bis 3 besprochen und auch da hatte der gute Shaggy, glaube ich, eine andere Reihenfolge gehabt, oder?
Ich habe tatsächlich Bret Hart weiter vorne gesehen. Ich habe Bret Hart auf der 3 gesehen, vor Triple H, weil ich finde, dass Bret Hart einfach für mich prägender Charakter des SummerSlams aus meiner Jugendzeit war und dann, als ich irgendwo angefangen habe, älter zu werden, war Bret Hart einfach immer da. Und ich habe immer beim SummerSlam einfach, wenn ich an den SummerSlam denke, denke ich an Bret Hart. Ich denke an den Kampf gegen British Bulldog. Ich denke an den Kampf gegen Owen Hart. Für mich ist Bret Hart einfach mit dem SummerSlam irgendwie mehr verbunden, als es ein Triple H ist.
Ja, das kann ich sogar ein bisschen verstehen. Ich habe auch mit mir gehadert, als ich das gemacht habe. Aber ich fand das so rein von der Anzahl der Hauptkämpfe und von der Anzahl der Titelmatches war Triple H Karriere natürlich länger und auch ein bisschen erfolgreicher. Deswegen, gerade beim SummerSlam, habe ich mir gedacht, ich versuche diesen emotionalen Punkt dahinterher zu irgendwie hinten anzuschieben, aber ich kann das vollkommen verstehen, wenn man das so argumentiert. Also ich dachte auch zuerst an Bret Hart, als ich an SummerSlam gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein Mann, über den haben wir doch gar nicht so viel geredet bislang. Und der ist nämlich auf Platz 2,
Es
überraschenderweise.
lag aber auch daran, dass er sehr viele Kämpfe hatte, sehr, sehr viele Kämpfe gegen Wrestler, die einfach auch nicht oben mitgespielt haben eine Zeit. Deswegen haben wir auch ganz wenig über ihn geredet. Aber wen reden wir jetzt gerne eine Zeit? Das ist nämlich niemand Geringeres als der Undertaker.
Genau, der ist auf Platz 2 gelandet und der hat schon so seine Freak-Fäden so hinter sich gehabt, ne? Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also auch hier können wir mal schnell durchgehen. 92 im Wembley Stadium, DQ-Sieg über Kamala damals. Huiuiui. 93, Rest in Peace Match gegen Giant Gonzalez, wobei ich bis heute noch nicht genau weiß, was ein Rest in Peace Match ist. Weißt du, was ein Rest in Peace Match ist?
Ich glaube, dass der Shane Gonzalez danach einfach nicht mehr zu sehen war und seine Karriere beendet hatte, weil ich mich an weitere Matches von Shane Gonzalez nicht mehr erinnere. Ich weiß, dass Shane Gonzalez nach dem Kampf sogar gegen seinen Manager Triple Man noch geturnt ist.
Das stimmt. Ja. Es war eh so eine komische. Kannst dich auch noch an die bleichen Gestalten erinnern, die da außerhalb des Rings immer standen, so als die Undertaker-Anhänger?
Ja,
Ich hab's
das
nie
war.
verstanden, warum. Also, das Einzige, was ich hier als Rest in Peace bei diesem Kampf akzeptiere, war, dass irgendwo draußen stand doch so ein Grabgesteck irgendwie so. So eine
Das
Dekoration.
stimmt, genau.
Aber ob das jetzt reicht, damit es ein Rest in Peace-Match ist, ich weiß es nicht. Ja, 94, oh Gott, das wird nicht besser hier. Main Event immerhin, aber Undertaker gegen Undertaker.
Das ist doch mal ein Main Event, oder?
Wenn es der größte Wrestler aller Zeiten gegen den größten Wrestler aller Zeiten antritt, dann ist es auf jeden Fall ein Main Event.
Viel besser geht's ja eigentlich gar nicht. Das Witzige ist, also ich habe ganz viele Freunde, die sich nicht wirklich mit Wrestling auskennen, aber halt in den 90ern viel Wrestling geschaut haben damals. Wenn ich ihnen erzähle, ich schaue immer noch Wrestling, dann fragen die mich heutzutage, ja, sag mal, der Undertaker, der ist doch irgendwann ausgetauscht worden. Das ist doch nicht mehr der gleiche. Das höre ich dann immer gerne auf. Und ich glaube, das ist, liegt hier in dem Main Event von 94 begründet. Es
Wahrscheinlich,
war ja so,
ja.
der Million Dollar Man, das Match würde ich gerne ganz kurz eingehen. Million Dollar Man, die haben vor, der hat ja damals den Undertaker, der Survivor Series 90? 91?
90.
90, Survivor Series 90, zur WWE geholt. Und hat ihn damals dann irgendwann an Brother Love abgegeben. Und er hatte jetzt aber angekündigt, er hat jetzt den Undertaker wieder zurückgeholt. Es war eine längere Zeit, dass der Undertaker ausgesetzt hatte. Und hat den Undertaker dann irgendwann zurückgebracht. Aber Paul Bearer meinte, nein, nein, das ist gar nicht der Undertaker. Und zu dem Main Event, zu dem SummerSlam 94, kam dann der Original Undertaker zurück. Was ein bisschen seltsam war, ein bisschen die Situation, diese mysteriöse Situation ein bisschen abgelindert hatte, war der Einsatz von den Schauspielern aus der Nackten Kanone damals noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Leslie Nielsen, ja.
Leslie Nielsen und auch der Partner aus seinem Film. Die haben ja damals dann Backstage den Original Undertaker gesucht. Das war dann eher dann so Comedy-Segmente. Das hat dann zum Main-Event eigentlich gar nicht mehr gepasst.
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ich hab's auch nicht verstanden.
Überhaupt nicht.
Wo
Und
dann,
so.
ja, wo da, da war's nicht, gab's nicht sogar ein Segment, wo der Undertaker eine Pizza gebracht hat?
Ich weiß ich nicht mehr. Ich hoffe, das ist der Undertaker.
In meinen
Ich hoffe, es gab kein
Gehirnwind, in
Segment.
meinen Gehirnwindungen höre ich den Undertaker Pizza sagen.
Ich hoffe, dieses Segment gab es nicht. Der falsche Undertaker, Fake Undertaker, war ja tatsächlich, das ist Brian Lee, den wir später dann auch noch bei den Disciples of Apocalypse gesehen
Ja, die
haben.
waren auch ganz schrecklich.
Was es für Gimmicks damals in den 90ern gab. Und ihr beschwert euch heutzutage über das Wrestling heute, ja? Schaut euch das mal in den 90ern an.
Ja,
Ganz ehrlich.
apropos Gimmicks, 1995 hatten wir dann den Undertaker gegen die Supreme Fighting Machine Kama. Auch
Das war auch ein UFC-Kämpfer, das war ein Brocken, den wir dann später natürlich dann noch, in dem Vorfeld haben wir den schon als Papa Shango gesehen, später noch als den Godfather.
genau, der hat alles durchgemacht, du. Also sprichwörtlich. Der
Der hat wirklich alles durchgemacht.
den Voodoo-Priester, den UFC-Kämpfer und den Zuhälter. Also, das kann nicht jeder.
Aber hier
96.
lag, ganz kurz, das ist auch eine witzige Fehde. Also der Grund der Fehde war ja auch, dass Karma die Urne des Undertakers an sich genommen hat und aus der goldenen Urne sich eine Kette hat machen lassen. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Ja, es ist doch nichts Naheliegenderes.
Eben.
Ich auch noch so eine riesig dicke Kette, aber Undertaker hat sich den dann wieder zurückgeholt und hat die dann wieder neu eingeschmolzen und danach war die Urne aber riesig groß.
Naja, der hat vielleicht hat er einfach ein bisschen mehr Gold jetzt gehabt. Vielleicht Karma dann auch noch mehr Gold in die Kette eingebaut, wer weiß das schon.
Man weiß es nicht. Müssen wir den lokalen WWE-Goldschmied fragen, irgendwas, der sich dabei gedacht hat. Ach ja. Ja, 96 Boiler Room Brawl hat man schon gesagt, 97 hat man auch schon. 98 den Main Event gegen Steve Austin war auch. 99, da gab es dann ein Tag Team Title Match mit Big Show gegen X-Pac und Kane. X-Pac und Kane war ja damals so ein bisschen ein ungleiches Duo und Undertaker und Big Show haben sie damals so ein bisschen zusammengesteckt, damit Big Show so ein bisschen den WWE-Style vom Undertaker lernt, dem der so ein bisschen was beibringen sollte. Ich mochte damals diese Match-Ansetzung echt gern und ich mochte auch X-Pac im Team mit Kane. Mir hat das damals Spaß gemacht. Ich habe mich da so
Mir hat das auch
wiedergefunden.
Spaß gemacht. Ich fand, die haben auch gut harmoniert, X-Pac und Kane. Also das dachte man gar nicht, bis X-Pac Kane irgendwann hintergangen hat. Das war auf jeden Fall ein unterhaltsames Team und ich fand den Kampf auch gar nicht mal so schlecht,
Nee,
99.
das hat auch funktioniert. Hat er nicht irgendwie hier Kanes Freundin ihm ausgespannt hier, Tori irgendwas?
Tori war es.
Ja. Ach
Genau,
stimmt, die hatte keinen
genau. Es
Nachnamen.
ging. Genau, das war die Tori ohne Nachnamen. Es gab ja später noch Tori Wilson,
Genau.
aber diese Tori konnte sich keinen Nachnamen leisten
Schade.
damals.
Die ist so wie Cher.
Das ist so wie Cher.
Oder Sting. Also der Musiker. 2000, No Contest gegen Kane. Habe ich gar keine richtigen Erinnerungen mehr dran. Das war so ein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gehofft habe, dass das ein guter Kampf wird, aber es ist dann nicht geworden. 2001, auch so ein merkwürdiges Match. Dann Undertaker mit Kane zusammen gegen Diamond Dallas Page und Kenyon. Wieder diese ja, Geschichte mit der Invasion. Und das war damals im Cage. Und ich weiß, dass wir alle uns beschwert haben, dass DDP und Kenny hier so zersägt worden sind.
Ja, das stimmt. Und DDP hatte ja auch damals, aber auch die wurde ja auch als komischer Charakter eingebaut, weil auch der Stalker, der hinter der Frau von dem Undertaker erstmal her
Genau,
war,
das Sarah.
selber, das war selber damals noch, genau. Und naja, DDP hatte halt leider keinen erfolgreichen Run bei der WWE.
Ja, und Kenny noch viel weniger.
Canyon? Who's better than Canyon? Canyon hat ja leider.
Verdammt viele, oder?
Ich fand Canyon damals super. Ich finde, das ist auch ein Unbe also jemand, ein Wrestler, aus dem man hätte mehr machen
Das
können.
war auch ein guter
Das
Wrestler, aber irgendwie bei
super.
WWE wollte man mit dem nicht. Ja, 2002 ging es da gegen Test, 2003 gegen A-Train, da gab es einmal TNA hintereinander. 2004 Co-Main Event, DQ-Sieg gegen JBL, auch im Championship-Match. 2005 den Sieg gegen die Niederlage gegen Randy Orton hatten wir schon. 2008 Main Event gegen Edge in Hell in a Cell hatten wir schon. Und 2015 den Undertaker gegen Brock Lesnar. Im Main Event eben auch. Also Undertaker schon mit einer durchwachsenen Karriere, aber ich finde aufgrund der Länge seiner Karriere und wenn man mal so runterbricht, wie viel wichtige Matches er dann doch bestritten hat, ist er für mich da auf jeden Fall ganz oben angesiedelt. Ich habe anfangs erstmal gedacht, so vielleicht packst du ihn weiter nach hinten, aber wenn du dann überlegst, dass er selbst im späteren Zeitpunkt seiner Karriere da noch richtig die großen Kämpfe bestritten hat, das ist schon sehr beeindruckend, oder?
Ich finde auf jeden Fall, dass der Undertaker auf die 2 gehört. Das ist auch ein SummerSlam-Vertreter, der ist zu Recht auf Platz 2.
Also auch die Main Events, also sowohl in der Attitude Era hat er immer eine wichtige Rolle gespielt und dann eben zum Ende in seiner Karriere, dann, wir haben es gesagt, hier 2008 gegen Edge, Hell in a Cell, absolut fantastischer Kampf und dann auch nochmal 2015 eben nochmal gegen Brock Lesnar. Also der Undertaker ist eine der bedeutendsten Figuren und das hat sich halt eben auch in seinem Resümee beim SummerSlam niedergeschlagen, auch wenn er eben nie der Wrestler gewesen ist, der jetzt die Tausende von Champion-Titel gewonnen hat oder sonst irgendwas, weil das brauchte der Undertaker ja auch eigentlich gar nicht.
Das braucht er nicht, aber er ist einfach einer der bedeutendsten Wrestler der WWE-Geschichte. Vom Gimmick her vielleicht sogar der wichtigste und interessanteste Wrestler, den die WWE hatte, ganz klar. Und wir haben auf Platz 1 aber nun jemanden, der auch erst viel später sein SummerSlam-Debüt hatte. Ich glaube, 15 Jahre nach dem ersten SummerSlam hat es gedauert, bis er überhaupt bei der WWE beim SummerSlam debütiert ist. Niemand Geringeres als Roman Reigns. Nein, natürlich nicht. John Cena.
Genau, John Cena ist auf der 1. Und den hatte ich auch. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir war. Wir haben ja beide so ein bisschen parallel unsere Pläne hier gemacht und haben sich dann ja zufälligerweise irgendwie gedeckt. Ich hatte John Cena erst weiter hinten und habe dann erst, als ich irgendwie so aufgezählt habe, ist mir erstmal aufgefallen, so alter Schwede, hat der den SummerSlam geprägt, gerade in den letzten 10 Jahren.
Eben, der war ja fast nur in den Main Events, gerade in den letzten 10 Jahren.
Ja.
Also, er ist zu Recht auf 1, so sehe ich das.
Ja.
Wir können ja gleich mal durchgehen, wir hatten ja ein paar Kämpfe schon erwähnt, aber lass uns einfach nochmal chronologisch durchgehen.
Ja, hau rein.
Sein SummerSlam-Debüt 2004 hatte er gegen Booker T, das war damals diese, naja, nicht so grandiose Best-of-5-Serie,
Ja.
die sie damals in den Shows hatten. Das war der Abschluss, glaube ich, beim SummerSlam. 2005, sein WWE Championship Match, da besiegt er Chris Jericho.
Kann man so machen?
Und zwar kann man so machen.
Und dann ging es eigentlich los mit
Und
den Main Events, so richtig.
dann ging es los mit den Main Events. Im nächsten mit 2006 gegen Edge.
Genau.
Das hatten wir vorhin auch schon erwähnt.
Ja. 2007 dann gegen Randy Orton, das hatten wir auch erwähnt. 2008 Co-Main Event gegen Batista. Das war dieses Ding mit der ganz furchtbaren Powerbomb, die John Cena da eingesteckt hat. Auch da, ich fand, dass die beiden, die hatten auf jeden Fall eine gute Chemie zusammen und da hat John Cena auch mal gezeigt, dass er halt eben auch aus den großen Brocken entsprechendes rausziehen kann. Generell fällt mir dann auf, gerade so diese Jahre 2006, 7, 8, wie sehr, oder auch mit 9 auch noch mit rein, wie sehr gerade diese Gruppierung Cena, Batista, Orton halt eben diese Zeit geprägt hat. Ne? Also 2008 Co-Main Event gegen Batista, 2009 Co-Main Event um die WWE Championship mit Randy Orton, auch wenn er da eben verloren hat. 2010 haben wir schon angesprochen, Team WWE gegen Nexus. 2011, da ging es dann wieder, da freut sich dann wieder das Herz, wenn man John Cena sieht, muss man so zu sagen. Da ging es dann gegen CM Punk zu Werke. Haben wir auch schon angesprochen. Bis dann hinterher mit dem Cash-In von Del Rio, der von Triple H rausgeschickt worden ist, weil der Angst gehabt hat, dass CM Punk wieder mit dem Belt abhaut. Ja, das war eine gute Zeit. Ich vermisse diese CM Punk-Zeit so ein bisschen. Und was ich, warum ich bei 2012, ja genau, 2012 ging es dann Triple Threat Match. Da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Kannst du dich da noch trainieren? Triple Threat Match zwischen CM Punk, Big Show und John Cena?
Ich habe es auch vorhin gelesen. Ich kann mich tatsächlich an den Kampf überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wieso Big Show quasi in dem Kampf involviert war. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, passiert.
Wird schon seinen Grund haben, dass wir es nicht mehr wissen.
Also auf jeden Fall
Auf jeden Fall, CM Punk hatte damals gewonnen, das weiß ich noch.
ja, aber es hat auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so. Im Gegensatz zum 2013er Main Event, und da ging es nämlich dann Daniel Bryan gegen John Cena. Auch
Genau,
da,
den haben wir auch schon erwähnt. Ja. Den haben wir ja auch schon mehrmals erwähnt.
genau, aber auch ein ganz, ganz großes Match. Also auch dieser Aufbau mit John Cena, der Daniel Bryan quasi persönlich auswählt, weil er quasi vom Publikum auserwählt worden ist, mit dem Special Referee Triple H und so.
Und dem Cash-In dann von Randy Orton anschließend. Das war schon was Besonderes.
Genau, und das war auch ein fantastischer Kampf. Und John Cena war, meine ich, auch verletzt. Der hatte auch, meine ich, hatte nicht irgendwie so, ich meine, der hatte so eine Staph-Infection am Arm gehabt oder so. Hat er nicht so einen dicken Verband getragen und so. Also da hat John Cena auch mal. Also ich finde, das ist so der Anfang, wo man sagen, zusammen mit den Matches gegen Punk, wo man halt sagen kann, so ja, da hat beim Booking von John Cena irgendwann hat es dann Klick gemacht, wo man gesagt hat, so ja, nee, den können wir auch nutzen, um andere Leute aufzubauen. Und so mit Daniel Bryan wäre genauso wie CM Punk auch nicht so groß geworden, wenn es John Cena nicht gegeben hätte als Gegenpart. So.
Eben, es ist ja auch so, dass sich auch John Cena selber auch stark gemacht hat dafür, andere und neue Leute an die Spitze zu hieven. Das macht er immer noch. Also ich meine, mag John Cena dafür und er setzt sich echt für die jungen Talente ein.
Genau, wir haben es ja auch dann 2016, dann greifen wir jetzt mal kurz ein bisschen vor, da hat er sich dann auch beim SummerSlam für AJ Styles hingelegt. Also auch das bedeutet natürlich wiederum was. Und 2015 hat Seth Rollins ihn um beide Gürtel, also um US-Title und WWE World Heavyweight-Title, besiegen dürfen, mit Jon Stewarts Hilfe natürlich, aber nichtsdestotrotz. Also John Cena hat schon jetzt gerade in den letzten Jahren so seine diversen Niederlagen eingesteckt, die für manch andere. Ja, für manch anderen Sieg so ein bisschen entschädigt haben, finde ich.
Das stimmt. Wir haben jetzt 2014 den Suplex City Main Event gegen Brock Lesnar nochmal kurz unterschlagen. Den haben wir aber vorhin auch nochmal ausführlich berichtet gehabt.
Genau. Ja, und damit sind wir hier irgendwie relativ fix dann durch mit unserem Rundown der Top 10. Also wir zählen das nochmal zum Abschluss nochmal gerade auf, damit alle mitschreiben können. Also Platz 10 Steve Austin, Platz 9 Edge, Platz 8 Hulk Hogan, Platz 7 Brock Lesnar, Platz 6 Randy Orton, Platz 5 Bret Hitman Hart, Platz 4 Shawn Michaels, Platz 3 die Bronzemedaille geht an Triple H. Die Silbermedaille passt ja auch irgendwie gut zum Undertaker, also zumindest in seiner Biker-Zeit auf jeden Fall. Und auch wenn Chrom natürlich nichts mit Silber zu tun hat. Und auf Platz 1 John Cena, für mich unangefochten an der Spitze, allein aufgrund der Masse an Main-Events, Title-Matches und ja, der Größe der Fäden, die er halt da eben bekommen hat.
Ja, für mich auch, wie gesagt. Ich hatte ein paar kleine Unterschiede, aber ansonsten gehe ich fast d'accord mit deiner Liste. Wir haben ja auch vorher gesagt, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine andere Top 10? Wie sieht eure Top 10 aus? Postet es doch einfach mal hier drunter. Wir sind ganz gespannt, was ihr für eine Top 10 habt.
Genau das. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, dass wir hier so durch die Zeit geritten sind und so ein bisschen die Matches aufgezählt haben, versucht haben, so ein bisschen die Wrestler miteinander zu vergleichen. Wenn euch dieses Ranking-System gefallen hat, schreibt uns das ruhig. Wir haben ja früher schon mal so Tippspiele probiert und so Kram, ob das hat so mittel funktioniert. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert hat. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das einfach, dann machen wir das gerne häufiger. Ansonsten machen wir es halt nicht. Ganz einfach. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch mal zur Fragenrubrik, weil wir sind ja schon wieder hier gut zusammen, was die Zeit angeht, aber ein paar Fragen hauen wir auf jeden Fall noch raus. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten YouTube, Twitter, Facebook natürlich und Instagram erreicht ihr uns auch. Und ansonsten, ja, bei YouTube könnt ihr das einfach unter das Video posten. Wir sammeln den Kram dann hier ein. Ihr wisst, headlock.de, da erreicht ihr uns auch. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal oben los. Und zwar, der Yannick fragt, was glaubt ihr, wird das Highlight bzw. der What the Fuck-Moment beim SummerSlam? Und warum denkt ihr so? Ja, Shaggy, SummerSlam passt jetzt ja auch ganz gut dann zum Thema. Was erwartest du denn dir als großen Überraschungsmoment? Gibt es da
Ich
vielleicht.
freue mich erst, oder gibt es bestimmt was, ich freue mich erstmal richtig auf den SummerSlam, das kann ich jetzt schon mal sagen. Finde sehr schön aufgebaut. Zwar Matches, die wir alle schon mal gesehen haben, aber was soll's? Also zum Teil schon gesehen haben, aber was soll's? Der SummerSlam wird trotzdem toll, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass der What the Fuck-Moment beim SummerSlam wird nicht der Sieg Jinder Mahals sein, sondern ich hoffe auf einen tollen Sieg von Shinsuke Nakamura und das könnte der What the Fuck-Moment sein. Oder wenn man am Ende des Abends Samoa Joe feiern mit dem Universal-Titel stehen sieht.
Ich hoffe mal, also ich könnte mir vorstellen, dass der Universal-Title in irgendeiner Form wechseln wird. Aber ich glaube nicht, dass Samoa Joe das Ding gewinnt. Ich glaube, dass. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es mir so schwer. Ich würde mir Braun Strowman wünschen. Ich befürchte fast, dass es Roman Reigns wird und dass das dann der What the Fuck-Moment ist. Ansonsten kann ich mir aber auch ein Cash-In von Baron Corbin vorstellen. Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass Shinsuke Nakamura den Titel erst gewinnt und dann wieder gegen Baron Corbin verliert.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so eine große Bereicherung für den blauen Brand wäre, Jinder Mahal den Titel zu nehmen und an Baron Corbin zu geben. Der ist im Moment auch noch nicht wirklich viel weiter, hat in den letzten Monaten auch nicht mal wirklich überzeugt. Ich bin mir nicht sicher. Es hat sich so angedeutet in den letzten Wochen, aber so, ich hoffe nicht.
Ich hoffe
Ich
auch nicht.
glaube, es kommt für Corbin noch zu früh.
Ja. Passend dazu fragt der Michael auch via Facebook: Wird es zu einer Shield-Wiedervereinigung kommen? Wenn ja, nur Ambrose und Rollins oder auch mit Reigns?
Es wird ganz sicher zu einer
Ja.
Shield-Wiedervereinigung kommen mit allen dreien, aber jetzt nicht beim SummerSlam, aber die wird sicherlich spätestens vielleicht bei diesem oder am nächsten WrestleMania dann auf jeden Fall stattfinden. Ganz sicher.
Ja, also man muss mal so sagen, wir kriegen momentan sehr viele Mails, was diese Shield-Wiedervereinigung angeht. Also Michael war nur einer von einigen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auf jeden Fall eine Shield-Wiedervereinigung geben wird. Ich hoffe aber, dass man sich genauso wie man es jetzt bei Ambrose und Rollins macht, dass man sich da Zeit lässt. Man muss die Leute da anteasen. Und dieses auch bei Rollins und Ambrose, das macht doch deswegen gerade Spaß, weil das gerade so ein Hin und Her ist und man nicht so genau weiß, ja, wann kriege ich endlich meinen Wohlfühlmoment? Und da fiebern wir doch einfach mit. Und ich hoffe auch, dass das nicht übereilt wird, nicht jetzt einfach für den Moment, weißt du, so aus dem Nichts heraus. Man könnte auch sagen, so, what the fuck, man, beim SummerSlam wird die Shield-Wiedervereinigung. Aber das wäre doch scheiße. Wenn es einfach, weißt,
Das wär scheiße.
das wäre einfach so, wir rotzen das einfach mal raus, damit wir den What the Fuck-Moment haben, aber am Ende interessiert es halt keinen. Deswegen.
Es wird auf jeden Fall noch dauern. Und ich kann jetzt sagen, wenn wir bis WrestleMania 40 keine Shield-Wiedervereinigung gesehen haben, dann lade ich alle Hörer zu mir nach Hause ein. Da können wir zusammen WrestleMania 40 schauen, Getränke essen gehen auf mich.
Auf den 50-jährigen Shaggy.
Psst, so alt bin ich doch noch gar nicht.
Ja. Nein, aber ich glaube, bin mir sicher, dass wir sehen jetzt erstmal die Wiedervereinigung von Ambrose und Rollins. Das ist ja gerade im großen Gange in diesem ungleichen Duett, was die beiden da gerade spielen. Und dann eben Reigns kommt auch noch irgendwie mit dazu. Ich weiß noch nicht genau wie, aber der kommt auf jeden Fall mit dazu.
Wäre es nicht irgendwie geil, wenn wir beim SummerSlam Seth Rollins gegen Ambrose turnen sehen?
Nochmal.
Warum nicht? Wenn er sich jetzt gerade so um ihn bemüht, wäre es doch eigentlich ganz witzig. Und das würde auch dann eine Shield-Wiedervereinigung nochmal weiter nach hinten schieben.
Ach, aber die. Das, och, ich weiß nicht. Das würde meinem kleinen Shield-Herz aber ein bisschen wehtun.
Ich wusste nicht, dass du ein kleines Shield-Herz hast.
Ich auch nicht. Lass mal bei der nächsten Frage weitermachen. Der Niklaus motzt auf YouTube. Brock Lesnar verteidigt seinen Titel, wann er will. Die 30-Tage-Regel gilt für ihn nicht. Warum sollte sie dann eigentlich für andere Superstars gelten? Ist eigentlich eine legitime Logikfrage. Aber ich sag immer, ist halt WWE, ne?
Ich würde eher sagen, es ist halt Brock Lesnar.
Oder ist es vielleicht beides einfach?
Es ist beides. Es ist Brock Lesnar und es ist die WWE. Warum nicht? Das reicht schon als Begründung.
Ja, diese 30-Tage-Regel, ich weiß auch gar nicht mehr, wann die das letzte Mal so offiziell genannt worden ist. Also, es ist einfach Brock Lesnar, da spielen sie ja auch mit irgendwie, dass es, ja, dass er halt eben ein anderer Charakter ist, der es halt so, der halt so kommt und geht, wie er möchte. Ob einem das unbedingt gefallen muss, ist halt die andere Frage. Ich glaube, man tut vielleicht ganz gut daran, wenn man ihn nicht bis WrestleMania den Gürtel halten lässt. Einfach damit man wieder so ein bisschen mehr Wind um die, in die Raw-Show reinkriegt und einfach auch das Titelgeschehen so ein bisschen durch das haptische Objekt des Gürtels irgendwie so ein bisschen lebendiger gestaltet. Der Michael, der andere Michael, der Michael W. fragt, ob Bret Hart in diesem Jahr noch, nicht in diesem Jahr, in dieser Zeit noch funktionieren würde. Also sprich, dieses etwas schematische Bearbeiten der Beine, der Sharpshooter als Finisher, dieser weniger spektakuläre Stil. Der Michael fand ihn absolut gut und so jemand wie Dean Malenko wohl auch. Aber wie findest du das denn, Shaggy? Glaubst du, dass Bret Hart heutzutage noch funktionieren würde?
Wir haben es ja schon gesagt, ich fand Bret Hart damals wirklich großartig und ist einer meiner Favorites aller Zeiten, definitiv gewesen. Aber er wird es heutzutage in der Zeit schwieriger haben. Er ist ein ausgerechneter Wrestler, er würde sich auch in der heutigen Zeit durchsetzen, aber er ist nicht der Showman gewesen. Er ist auch nicht der Wrestler mit dem spektakulären Stil, den auf dem die Fans heutzutage abfahren. Ich glaube, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit hätte er es definitiv etwas schwerer gehabt, in die Spitze zu kommen.
Ja, ich glaube das halt auch. Also Bret Hart war jetzt auch gerade in seiner Anfangsphase jetzt auch nicht jemand, der so diese Promokanone war. Der war jetzt auch nicht so so kantig, wie man das sich das vielleicht jetzt heutzutage wünschen würde. Das hat er erst über die Zeit entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Bret Hart hätte es echt schwer. Ich glaube, Bret Hart wird deutlich gerade in der Anfangsphase deutlich um die Publikumsreaktion kämpfen müssen, weil ich glaube, da hätte sich irgendwas so von alleine entwickeln müssen. Also sprichst du, die Liebe vom Publikum hätte erstmal überspringen müssen, danach hätte sich was entwickelt. Ich glaube aber auch, dass jemand wie ein Bret Hart nicht so schnell so hochgepusht worden wäre. Ich meine, so schnell war das damals nicht, aber ich glaube, dass sich WWE für aktuelle Verhältnisse da noch viel, viel mehr Zeit gelassen hätte, als es damals gemacht hätte. Also ich meine, damals hat Bret Hart auch zig Jahre gebraucht, bis er als Singles-Wrestler den ersten großen Titel dann gehalten hat, also einen WWE-Titel. Trotzdem war das damals für mich gefühlt relativ kurz, so in dem Sinne. Heutzutage hat man immer das Gefühl, dass wenn jemand ein halbes Jahr keinen Gürtel gehabt hat, dann ist es schon irgendwie lange her, so in etwa. Naja, aber ich glaube, dass wir uns einig sind, dass Bret Hart heutzutage deutlich schwerer gehabt hätte. Der Alex fragt per Mail, kommen die Wargames mal zurück? Er hat immer viel davon gehört, und das letzte Mal ist ja auch schon eine Weile her. Shaggy, du als alter WCW-Fan, die Wargames waren doch immer was Schönes, warum bringt die WWE nicht zurück?
Nein, die Wargames waren nicht immer was Schönes. Es gab großartige Wargames, aber die meisten, an die ich mich zurückerinnere, die waren eher langweilig. Ist ja auch immer das Gleiche im Grunde. Erstmal kommt, die Heels sind immer eine Überzahl und es war letzten Endes nicht wirklich das Spannendste. Wir haben so viele verschiedene Käfigarten. Ich glaube, die Wargames werden irgendwann zurückkommen. Ich fände es auch nicht schlecht, aber dass die Wargames immer so großartig waren, das halte ich für ein Gerücht. Aber im Moment braucht die WWE die Wargames nicht. Aber das ist ein Name, den man sicherlich irgendwann auch wieder zurückbringen könnte.
Ja, ich glaube auch nicht, dass WWE den zurückbringt. Und zwar aus der einfachen Logik heraus, weil das eigentlich ein WCW-Trademark ist. Also das ist was, was du unweigerlich mit der WCW verbindest. Und noch dazu, was eigentlich der Otto Normal-WWE-Fan eigentlich nicht kennt. Das heißt, du könntest das bringen und alle würden sagen so, oh cool, ein großer Käfig. So. Noch dazu ist der Name Wargames auch in der heutigen Zeit nicht unbedingt mehr so richtig geil. So, also da gibt es garantiert irgendjemand, der sich darüber beschweren würde. Spätestens die PR-Abteilung oder Marketing-Abteilung würde sagen so, ah, War in einem Gimmick-Namen, oh, das finde ich aber ein bisschen schwierig, ne? Prison ist okay, Elimination Chamber ist auch okay, aus dubiosen Gründen, aber War finde ich total doof. Und dann auch noch Game dahinter, ist jetzt gar keine Spielerei, Krieg ist keine Spielerei und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir die Wargames nochmal sehen werden, also zumindest nicht unter dem Namen, sondern WWE wird einfach lieber die Elimination Chamber weiter als seine eigene Geschichte weiterfahren, als Neuinterpretation der Wargames.
Ich glaube, du hast recht, Olaf.
Danke.
Muss ich dir auch mal recht geben. Ich glaube, du hast recht. Und wenn die Wargames zurückkommen, werden sie in Deutschland wahrscheinlich zumindest nicht Wargames heißen.
Nee, garantiert nicht. Warte, ich spring mal so ein bisschen. Der Thomas fragt, er möchte gerne wissen, wie wir das Produkt Lucha Underground finden. Shaggy, du hast ja als ja, ein bisschen mit Lucha Underground auch schon zu tun gehabt in den letzten Monaten, Jahren.
Ja, ich habe es ja ein paar Lucha Underground Stars bei der WXW Superstars of Wrestling gesehen und das war schon was Tolles. Ich habe auch die erste Staffel Lucha Underground gesehen und habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an Wrestling Society X, was wir auch schon mal angesprochen hatten. Ich fand es schon echt cool, aber so mit der Zeit, die zweite Staffel habe ich mir damals gehofft, dass es bald kommt und dann kam sie irgendwann, hat die erste Folge gesehen und seitdem gar nichts weiter geschaut. Also ich bin jetzt kein großer Lucha Underground Fan, finde das Produkt interessant, aber ich glaube, es nutzt sich sehr schnell ab.
Ja, so ähnlich geht es mir halt auch. Also ich habe immer so Phasen, wo ich gerne Lucha Underground schaue und dann schaue ich immer so relativ schnelle Abfolge, mehrere Folgen hintereinander. Also ich habe die erste Staffel komplett durchgesehen und die zweite so drei Viertel. Nee, die zweite habe ich komplett gesehen und die dritte habe ich irgendwie mal angefangen über dubiose Quellen. Aber ja, es ist halt. Die Storys sind gut, die Charaktere sind gut, das Wrestling ist gut, aber trotzdem ist es halt auch irgendwie so, manchmal auch so laut und so viel, dass ich davon nicht so viel konsumieren kann, weil das von den Eindrücken her einfach ein bisschen zu stark ist. Das ist so ähnlich wie bei PWG auch. Wenn du da zu viel von siehst, dann bluten dir auch die Augen. Und entsprechend habe ich da mal so Phasen, wo ich das richtig lustig finde und unterhaltsam finde, aber ich habe dann auch wiederum Phasen, wo ich sage, so, ja, okay, Lucha Underground halt, ne? Deswegen, momentan ist es zum Beispiel so, dass mich Lucha Underground dritte Staffel. Ich weiß, dass die aktuell läuft, aber ich weiß auch, dass es mich derzeit nicht interessiert, weil ich New Japan zum Beispiel derzeit lieber schaue. Und den G1 Climax. Irgendwie versuche da hinterherzukommen, was absolut unmöglich ist übrigens, wenn man einen Job hat. Aber Lucha Underground hat auf jeden Fall seinen Charme und seine Art und Weise gefunden, sagen wir es mal so. Und auch die Art und Weise, wie da Wrestling aufbereitet wird, ist hochgradig interessant und muss es auch in der heutigen Zeit geben. Und ich find das sehr interessant, wie das da gemacht wird und sehr spannend. Der Sascha fragt eine spezielle Mail an den Shaggy eigentlich. Und er fragt: Glaubt ihr, dass es noch eine steile These ist, zu behaupten, dass Breezango in den nächsten Wochen ins Titelgeschehen eingreifen werden? Shaggy.
Ja, die waren ja jetzt vor kurzem. Sascha, das ist wahrscheinlich speziell tatsächlich eine Frage an mich, weil ich wirklich ein großer Breezango-Fan bin. Ich finde das Team wirklich super. Ich finde es großartig, unterhaltsam. Auch die Videos sind so toll, gerade auch aktuell. Ich bin auch ein großer Twin Peaks-Fan. Ich finde auch dieses Fashion Peaks-Sache finde ich so witzig. Also wirklich, Breezango sind großartig. Und die waren ja jetzt erst bevor New Day auch zurückgekommen ist, waren sie am Titelgeschehen. Und ich glaube, sie sind quasi auch Team Nummer 3. Erstmal müssen sie jetzt das Team aus dem Weg räumen, das sie in den letzten Wochen attackiert hat. Wer wird das wohl
Ja,
sein?
was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du, es sind die wieder zusammengeführten Wyatts?
Das deutet ja vieles darauf hin, dass es die wieder zusammengeführten Whites sein
Aber
werden.
bei Social Media, ich muss dich da sofort unterbrechen, bei Social Media wurden jetzt Luke Harper mit Sin Cara und Eric Rowan mit Aiden English gezeigt. Sind das nicht vielleicht neue Tag Teams oder will man uns da nur auf die falsche Spur führen?
Ja, ich fände es auf jeden Fall spannender. Ich werde das jetzt auch angesprochen, wenn du mich
Ach so,
unterbrochen hättest, lieber
Entschuldigung.
Olaf. Nee, mach doch nichts, das ist nicht schlimm. Du kannst ja auch, das ist ja auch dein Podcast und gerne zwischendrin was sagen. Nein, ich fände es spannender, wenn es so ein anderes Team, zusammengewürfeltes Team wäre oder ein Team, was wir noch gar nicht kennen oder noch gar nicht gesehen haben in der WWE. Fände ich spannender, als wenn es jetzt die beiden Wyatts wieder zusammen sind. Weil die würde ich gerne anders sehen. Ich würde den Luke Harper wirklich gerne Singles-Wrestler gut eingesetzt sehen und Eric Rowan kann man auch einem anderen Technikpartner geben. Ich finde, Eric Rowan zum Beispiel würde echt gut zu Aiden English passen. Die wären doch auch so ein Schön und das Biest Team irgendwie. Ich fände es gut.
Wer ist denn dann wer?
Das darfst du dir ausdenken. Auch Aiden English hat auf jeden Fall eine wunderschöne Stimme. Ich will Puisango auf jeden Fall im Titelgeschehen sehen.
Ja.
Die sind nicht nur witzig, die sind auch wirklich beides gute Wrestler.
Eben.
Und wenn man ein bisschen den Comedy-Faktor ein bisschen runterschraubt, dieses Alberne, dieses super alberne, wenn sich Tyler Breeze als ältere Dame verkleidet, das muss ich nicht sehen. Aber so ein Comedy passt zu den beiden und das machen sie auch gut, bringen sie gut rüber und sie können aber auch im Kampf überzeugen. Ich würde sie gerne im Titelgeschehen sehen.
Ja, das wird auch kommen. Ich bin mir auch sicher. Also ich meine, die beiden kriegen ja auch richtig gute Reaktionen und du merkst, dass die Leute eine Verbindung zu denen aufgebaut haben. Und man wäre doof, wenn man das nicht irgendwann machen würde. Und ich stelle mir auch so diese Fehde, egal ob jetzt mit New Day oder mit Usos ist, das sind auch gute Fehden. Da kommen auch gute Matches bei raus, weil das halt alles gute Wrestler sind. Also ich bin mir da sehr sicher, dass es passieren wird. Aber noch viel wichtiger
Definitiv.
vom Sascha. Die
Oh,
zweite
was
Frage,
kommt jetzt?
die geht ganz
Was
bestimmt.
kommt jetzt, Olaf?
Ja. Er fragt mich dann, und würdet ihr mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass Aiden English derzeit solo absolut hot ist und seinen noch kleinen Push absolut verdient hat? Shaggy, du bist
Lieber
alter.
Sascha, 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 lieber Sascha,
Ja.
ich stimme dir absolut zu, dass Aiden English absolut hot ist und seinen noch kleinen Push absolut verdient hat. So ist es. Ich finde Aiden English wirklich unterhaltsam. Viele würden ihn jetzt als schlimm Geek oder Nerd bezeichnen oder Comedy Wrestler, aber der kann auch was und der hat auch einen interessanten Charakter. Ich würde gern mehr von ihm sehen und ich finde so einen kleinen Singles-Push zu einem. Er muss ja nicht einen Midcard-Titel gewinnen, aber er kann dann zumindest in die Richtung mal gehen. Das fände ich total spannend. Der hat auf jeden Fall, kann mehr, hat mehr, ist unterhaltsam und ist mehr als nur so ein Pausenclown. Mehr über Aiden English können wir am nächsten Aiden English Podcast bereden, ey,
Wir haben letztes Mal
Olaf.
schon einen Eric Rowan Podcast angekündigt, den wir nie machen werden.
Ja, wer will denn auch einen Eric Rowan Podcast nicht
Der
anhören?
Kiffi und ich glaube der Burger haben gesagt, wir sollen unbedingt einen Eric Rowan Podcast machen.
Dann frage ich euch doch, liebe Hörer, wollt ihr lieber einen Aiden English Podcast hören? Schreibt es doch bitte in die Kommentare.
Ja,
Oder an Olaf direkt.
genau. Dann machen wir weiter hier. Der Marc macht sich so ein bisschen Gedanken über die Motiviertheit der aktuellen Stars. Er fragt zum einen, habt ihr auch das Gefühl, dass Shinsuke Nakamura absolut unmotiviert ist und kein Interesse daran hat, gute Matches abzuliefern? So im Vergleich zu NXT. Shaggy, hast du das
Da macht
Gefühl,
sich der
dass...
Marc aber interessante Gedanken. Ich habe nicht das Gefühl, dass Shinsuke Nakamura unmotiviert ist. Das wäre da auch Fauxpas, das zu machen. Das wäre ja ziemlich doof, wenn er wirklich sehr unmotiviert rüberkommen würde. Ich glaube nicht. Und jetzt bekommt er auch einen großen Push. Also nein, ich habe nicht das Gefühl.
Naja, so beim Kampf gegen John Cena hat er jetzt nicht besonders unmotiviert gewirkt, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube auch nicht, dass er unmotiviert ist. Ich glaube eher, das hat was mit der Darstellungsweise von Shinsuke Nakamura zu tun. Ich glaube, dass er vielleicht derzeit zu eindimensional präsentiert wird und dadurch ändert sich unser Blick auf Nakamura. Also man gewöhnt sich zu sehr an ihn und dadurch wird er vielleicht auf uns langweilig und das, was wir vorher als innovativ und besonders an ihm geachtet haben, ist plötzlich rumgehampelt oder wirkt unmotiviert oder sloppy oder sonst irgendwas. Vorher haben wir gedacht, oh, das ist rau, das ist anders und das ist krass oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das hat was mit unserer subjektiven Wahrnehmung zu tun. Ich
Das
habe.
ist das. Nee, sorry, erzähl du erst
Nee,
fertig.
ich hab auch bei mir festgestellt, dass ich merke, dass mich Shinsuke Nakamura nicht mehr so erreicht hat, wie er es bei NXT getan hat. Aber ich glaube, das liegt nicht an ihm, sondern an der Darstellungsweise.
Er wird ja auch nicht wirklich anders dargestellt, jetzt im Hauptroster, als es bei der NXT war. Er war bei NXT nur nicht jede Woche einfach im Programm zu sehen.
Das
Jetzt
meine
sieht
ich
man
ja.
jede Woche seinen großartigen Entrance, der immer noch großartig ist, aber wenn man jede Woche sieht, nutzt er sich natürlich ab. Auch die Kämpfe, ich meine, sein Stil, man sieht ihn jede Woche jetzt im TV auch kämpfen. Es ist klar, dass man dem irgendwann vielleicht überdrüssig ist. Es würde nicht schaden, ihn auch ein bisschen weniger einzusetzen. Es würde vielen Wrestlern nicht schaden, sie einfach ein bisschen weniger einzusetzen, um sie dadurch auch wieder hotter und interessanter zu machen.
Ja, manchmal bringt das halt eben. Manchmal ist halt noch weniger mehr und manchmal so spezielle Charaktere wie Nakamura muss nicht, der muss nicht jede Woche, der muss auch nicht jede Woche da sein, finde ich. Das, da reicht's auch, wenn der mal alle 2 Wochen, für mich auch mal alle 3 Wochen, der darf auch mal reinkommen, sich vielleicht einfach nur irgendwie zeigen oder sonst irgendwas und dann wieder gehen. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon in anderen Podcasts gesagt, dass dieses ständige, jetzt noch ein Match und jetzt noch ein Match und der muss auch nicht in jedem verdammten Tag Team Match in irgendeinem blöden Weekly stehen. Weißt du, diese 0815-Dinger, die eh keinen interessieren, damit schadet man Nakamura wirklich. Der Marc fragt noch, oder sagt noch, ich glaube, dass Dean Ambroses aktuelle Unmotiviertheit daran liegt, dass er körperlich völlig ausgebrannt ist. Das kann man ja bei genauem Hinsehen meiner Meinung nach auch gut erkennen. Ähnliches war nach also Marks Wissen nach auch bei CM Punk der Fall. Braucht Ambrose vielleicht ein paar Monate Pause, um ein bisschen Energie zu schöpfen, Shaggy?
Gute Frage. Ich kann jetzt beim genauen Hinsehen auch nicht sehen, ob er jetzt wirklich körperlich am Ende ist an Dean Ambrose. Ich glaube aber, dass sich die WWE das nicht erlauben würde, ihn noch weiter einzusetzen, der so körperlich am Ende ist. CM Punk hat ja behauptet, dass es so war. Mag sein, dass es damals so war, aber mittlerweile würde die WWE das auch nicht tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Dean Ambrose würde es auch sagen, wenn er nicht mehr kann. Also ich meine, die WWE ist ja jetzt nicht darauf angewiesen, ihn jede Woche einzusetzen. Wenn das so wäre, würde man ihn sicherlich ein paar Wochen aus dem Schoß nehmen können.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Wir haben das schon mal gesagt, dass eine Pause Dean Ambrose gut tun würde, aber das war vor dieser Shield-Geschichte. Ich finde, dass er aktuell wieder richtig, also aktuell macht er mir wieder Spaß. Aber auch da ist, glaube ich, der Faktor subjektive Wahrnehmung ganz entscheidend. Ich finde, derzeit in der Fehde mit Cesaro und Sheamus und dann auch noch mit Seth Rollins, diese Shield-Geschichte mit dabei. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt gerade wieder richtig Bock drauf hat und dass diese Sache auch jetzt vom Publikum besser aufgenommen wird und dadurch wirkt er besser. Ich finde, dass er derzeit eigentlich so motiviert wirkt wie schon lange nicht mehr. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es eine gewisse Zeit, eine gewisse Phase gab, da haben wir auch oft genug drüber gesprochen, wo halt eben ein Dean Ambrose absolut 0815 und sloppy und ich weiß nicht, was alles gewirkt hat. Derzeit sehe ich das nicht so und ich finde, dass er wieder so ein bisschen mehr Energie gefunden hat, als er es vorher getan hat. Und von den Matches her, also ich habe mir jetzt gerade eben noch Raw angeschaut, also wir nehmen die Ausgabe hier am Dienstagabend auf und ich habe mir gerade eben noch Raw angeschaut und sein Match gegen Cesaro war super, muss ich mal so ganz klar sagen. Es war ein richtig hart geführter Kampf und mir hat das Spaß gemacht. Also wenn er unmotiviert oder ausgebrannt sein sollte, dann hat er es zumindest jetzt in den letzten Wochen für mich gut kaschiert, sage ich mal. So, nächste Frage. Der Michael fragt, was soll man in nächster Zeit mit dem guten Enzo Amore machen? Ne, nach dem Split von Chaos hängt er so ein bisschen in der Luft. Sollte man ihn vielleicht besser als Manager einsetzen? Jetzt ist er ja irgendwie so ein bisschen mit Big Show da am Machen. Shaggy, was würdest du mit dem guten Enzo anstellen?
Ich bin auch ein bisschen Enzo überdrüssig geworden inzwischen. Ich weiß es nicht. Also es würde, glaube ich, nicht schaden, ihn vielleicht erst tatsächlich mal zu NXT zurückzuschicken oder ihn zu 205 Live zu schicken oder ihn vielleicht tatsächlich als Manager weiter einzusetzen. Als Wrestler ist er nicht wirklich jemanden, den man im WWE-Roster braucht. So sehe ich das. Und man hört ja jetzt auch Sachen, die er sich irgendwo geleistet haben soll. Er scheint ja Probleme Backstage zu haben. Ist damals aus dem Bus geschmissen worden, weil er irgendwie abfällig über das Wrestling-Sport geredet hat und auch irgendwie angegeben hat, wie viel Geld er verdient und sowas. Und er soll scheinbar jetzt auch Backstage-Freunde mitgebracht haben, die dann auch einfach da Fotos gemacht haben und gefilmt haben, irgendwelche dubiosen Freunde. Also es kam wohl auch nicht so gut an, alles Gerüchte, die man halt gelesen hat. Ich glaube, ihm wird es nicht schaden, erstmal ein bisschen vielleicht zu NXT tatsächlich zurückzugehen.
Ja, ich sehe es genauso. Mir geht Enzo Amore inzwischen echt auf den Keks. Also es ist irgendwie so, also diese Promos, die wiederholen sich, die sind zwar irgendwie immer noch ganz lustig, aber mir geht diese Art auf den Keks. Es ist einfach zu viel. Wir haben es gerade eben schon bei Nakamura angesprochen. Also wenn du es am laufenden Band und immer wieder hast und immer wieder dieselbe Art von Promos, es ist dann auch irgendwann nicht mehr lustig. Man hat versäumt, ihn mit Big Cass irgendwie den großen Moment zu geben. Das ist bitter für ihn. Aber in seiner aktuellen Rolle gefällt er mir nicht. Und jetzt wird er dann beim SummerSlam in den Shark Tank das wäre vielleicht mein Wunschdenken. Werft ihn in einen Shark Tank. In einen Shark Cage aufgehängt. Das ist halt nochmal so ein bisschen Blabla. Aber ich glaube, dass es Zeit wird, dass man sich für ihn was anderes einfallen lässt. Und ich befürchte, dass er echt jemand sein könnte, der da vielleicht auf kürzere Sicht auf der Abschlussliste stehen könnte. Also egal, ob es jetzt Abschlussliste Richtung NXT oder halt eben sogar Richtung freier Markt sein könnte. Ich glaube, dass er da aktuell keine gute Position hat.
Er hat kein gutes Standing. Wenn die Gerüchte stimmen, die ich gerade erwähnt habe, dann könnte er tatsächlich, sollte es eine Lassung kommen, so das nächste Opfer sein.
Ja. Die Reaktionen lassen ja auch auf ihn nach. Also wenn du mal darauf achtest, wie die Leute gehen nicht mehr so auf ihn ab, wie es mal früher der Fall war. Also das ist eher noch so Höflichkeitspop teilweise. Ne, mal sehen. Der Michael fragt noch, habe gerade das Match O'Reilly gegen Black gesehen, also von NXT. Wie geil war das denn bitte? Wird Black bald der Top-Guy von NXT? Shaggy, unser Tommy End, bald der Top-Guy von NXT.
Ja, ich habe das Match auch gesehen und das Match war wirklich geil, so wie es Michael schreibt. Das war großartig, eines der besten Z-Matches des Jahres, definitiv. Zumindest im WWE-Roster. Das war toll und es O'Reilly ist natürlich ein Hammergegner, Riesenbereicherung für NXT und für die WWE. Und ja, unser Tommy End, Aleister Black, wird ein kommender Topstar. Ich meine, der tritt ja jetzt auch schon gegen Hideo Itami an beim Takeover. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er, so wie jetzt sein Push momentan läuft, auch besiegen werden darf. Und früher oder später wird er im Main Event um den Titel dann mit eingreifen. Aleister Black ist die Zukunft und der wird sicherlich auch bei der WWE durchstarten. Also ihm traue ich so viel zu. Der wird nicht nur bei NXT der Top-Guy, der wird der Top-Guy der WWE.
Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er, ob er jetzt der Top-Guy von WWE wird, weiß ich nicht. Das halte ich für ein bisschen sehr mutig. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine extrem wichtige Rolle für WWE in den nächsten Jahren spielen wird. Also, weil sowohl wrestlerisch als auch vom Charisma her bringt Aleister Black einfach alles mit, um den irgendwie zu platzieren. Und offensichtlich bleibt WWE auch irgendwie diesem Gimmick treu, was ich auch gar nicht so erwartet hätte, irgendwie, dass sie das eigentlich nochmal hochdrehen eigentlich, habe ich nicht mit gerechnet und ja, ich gönne ihm da einfach alles, was da kommen mag und ich glaube, dass er da eine ganz große Zukunft auch vor sich hat. Wohin das geht, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall bei NXT noch eine große Nummer sein wird und dass er auch da den Titel hält. Und ich glaube auch, dass er im Main Roster auf jeden Fall um die Mid-Card-Title, wenn nicht sogar um die World-Title, mitfäden wird.
Also doch, ich meine, was jemand aus ihm gemacht hat, auch diese Nuancen, die man in ihm verändert hat, diese im Schneidersitz sitzen, diese Finger aneinander halten und nach diesem Kick, und er geht nach dem Pin, setzt er sich sofort wieder in den Schneidersitz. Das ist einfach beeindruckend, finde ich.
Ja, nee, das ist das. Man hat da durch viele Kleinigkeiten einfach einen sehr glaubwürdigen und sehr starken Charakter geschaffen, der einen ungeheuren Wiedererkennungswert auch hat. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, wenn du den halt eben da bei NXT im Ring siehst, wirst du auf jeden Fall am nächsten Tag sagen, so, boah, dieser eine Typ mit den Tattoos, der war schon krass, oder? Also auch so von der Präsenz her und so. Also, Tommy End vergisst du so schnell nicht.
Absolut.
Ja. Der Tobias fragt, wann und wie habt ihr zum ersten Mal mitbekommen, dass es Wrestling innerhalb Europas gibt und nicht nur in den Staaten? Bei ihm war das irgendwie beim Fußballspiel, wo er einen Flyer für Wrestling auf dem Schützenplatz in die Hand gedrückt bekommen hat. Shaggy, wie war das bei dir?
Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das damals rausbekommen habe. Ich war schon ganz, ganz früh, schon, was, schon Ende 89 oder 1990 schon. Als ich erstmal richtig angefangen habe, auch amerikanisches Wrestling zu schauen, habe ich schon europäisches Wrestling damals in Hannover oder Bremen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auch damals schon gesehen. Also relativ früh. Dann habe ich lange aus den Augen verloren, habe mir irgendwann die GSW, International Impact, ab und zu mal zur Gemüte geführt, also live vor Ort. Und jetzt richtig zum europäischen Wrestling bin ich eigentlich jetzt erst wieder durch die WXW gekommen.
Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich echt lange Zeit so europäisches Wrestling halt so für so Kirmes-Catch gehalten und mich hat es nicht interessiert. Also ich habe es einfach so abgeblockt. So. Oder ist nicht amerikanisch, ist doof. So. Kann ja mal passieren, ne? Und nee, bei mir war es dann im Endeffekt so, dass ich halt so ein bisschen mitbekommen habe, dass es irgendwie so eine, ja, so eine Hardcore-Liga in Oberhausen gibt. Und das habe ich dann noch viel mehr gehasst, weil ich ja kein großer Hardcore-Wrestling-Fan bin. Da werde ich nie hingehen, es war nah dran, aber da werde ich nie hingehen. Und letztlich hat es dann bei mir den Ansporn gegeben, mich so ein bisschen mit Euro-Wrestling dann zu befassen, als dann die WXW mit PWG zusammen ein Event gemacht hat. Das war, glaube ich, 2008, so um den Dreh. Da habe ich dann irgendwie angefangen, dass das mich interessiert. Und da war ich dann halt einmal da und habe gedacht, boah, das ist ja richtig geil. Und da habe ich halt festgestellt, so, oh, es ist nicht immer nur Hardcore, was WXW macht, sondern es sind auch ganz normale Shows. Und dann bin ich immer da hingegangen und da hat es ja dann auch noch die Zeiten gegeben, wo WXW noch viel, viel mehr Fly-ins reingeholt. Das waren ja dann wirklich immer Supercards, wo man eigentlich, keine Ahnung, mindestens, keine Ahnung, 50% Fly-ins hat und dann 50% top europäisches Talent. Und da kamen immer gute Kämpfe bei raus. Ja, nicht immer, aber sehr oft zumindest. Ja, und so war das dann meine erste Erfahrung. Aber ich habe jetzt nie mich großartig darum gekümmert, ob irgendwo anders Wrestling-Veranstaltungen sind. Ich bin da auch immer ein bisschen faul gewesen, muss ich sagen, was die Reiserei und so angeht. Also, Jackie, du bist ja jemand, glaube ich, der auch gerne mal weitere Strecken reist, oder?
Ja, würde ich gerne, wenn ich Zeit hätte. Tatsächlich komme ich eigentlich überhaupt gar nicht dazu, mir Euroshows anzuschauen, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Ich schaue mir Karat. Ich bin jetzt, da bin ich immer da die letzten Jahre gewesen. Ich bin jetzt das erste Mal bei der World Tag Team League und ich war dieses Jahr auch das erste Mal bei Superstars of Wrestling. Und die normalen WXW-Shows, da schaue ich mir fast nur die Fulda-Shows an, meine eigenen Shows quasi, weil ich es einfach zeitlich sonst nicht hinbekomme, weil ich so nebenher noch so viel zu tun habe. Ich bin ja nicht nur Eventmanager, wie du gesagt hast, DJ, meine Clown-Sache, Theaterauftritte und sowas. Also da bin ich schon sehr, sehr, sehr eingespannt. Leider geht nicht mehr, aber vielleicht irgendwann ja mal wieder, wenn dann da mein Stress ein bisschen nachlässt. Ich bin auf jeden Fall stolz irgendwie. Ich bin ja quasi der erste Lokalveranstalter der WXW gewesen. Und das ist ja jetzt auch gewachsen einfach. Die WXW ist einfach im Laufe der Zeit gewachsen. Ich durfte Backstage auch helfen bei so Veranstaltungen wie Karat und so weiter. Bin ein bisschen eingebunden worden von Christian. Und bin irgendwie stolz, wenn ich auch nur ein kleines Rad bin, aber ich bin stolz, irgendwie Teil des Wachstums der WXW zu sein. Das freut mich sehr. Und gerade so, wenn ich dann so, Christian mag ich sehr, ich mag den Dennis Birkenthal sehr, Taz ist ein toller Typ und Ines ist super. Also ich freue mich immer, wenn ich dann auch wieder bei der WXW bin und dann die netten Menschen einfach wieder treffe. Das ist einfach schön.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch mein letztes Wochenende habe ich auch bei der WXW verbracht. Stichwort kleines Rad passt da, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben da ja neue Formate aufgenommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es auch demnächst was Neues hier auf Headlock übrigens. Das kann ich ja mal so ein bisschen spoilern. Mit Tobi habe ich das heute schon so ein bisschen gesteckt. Da haben wir demnächst auch noch neue Formate. Da habe ich aber Wahrscheinlich erst bis nach der Gamescom habe ich dann erst Zeit, um den Kram zu schneiden, aber da kommt auch was Kleines auf euch zu über Facebook und so. Nee, das stimmt schon. Also generell ist ja Wrestling Deutschland so ein bisschen offener geworden, habe ich das Gefühl. Also mein Wrestling Deutschland geht mehr aus sich raus. Die Promotions versuchen eher Wrestling-Fans zu erreichen, als das früher der Fall war. Früher war man eher so, okay, wir haben hier unsere kleine Fangruppe irgendwie und auf der da trauen wir uns nicht raus irgendwie. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass auch so liegen wie die GWF auch, dass sie sowas wie jetzt hier den Grand Slam Wrestling machen, in der Zitadelle, was halt ja auch schon mal ein cooler Schauplatz ist und ein cooler Ort ist, um sowas zu veranstalten. Egal, ob es jetzt ein Erfolg wird oder nicht, keine Ahnung, also wir nehmen das jetzt ein paar Tage vorher auf, aber trotzdem allein diesen Schritt zu gehen, zu sagen, so, wir investieren jetzt was, wir probieren das einfach, wir machen mehr mit Social Media, auch GWF, wie gesagt, um auch mal was anderes zu nennen als WXW, auch mit ihren Who's Next Formaten und so, die haben da gute Ideen und die trauen sich was. Und das ist wichtig. Genauso als auch die WXW. Die hat auch gute Ideen und die trauen sich auch was. Die sind halt da, was so das Veranstaltungsgedönse angeht, sind die natürlich noch einen Schritt weiter mit den Touren. Und auch von der Außendarstellung her ist es noch einen Schritt weiter. Aber jeder fängt ja mal irgendwo an, sagen wir es mal so. Ne? Und
ja. Aber generell, man sieht ja immer mehr deutsche Ligen, die auch irgendwie immer professioneller arbeiten. Genau. Und das ist schön, einfach das Wachstum in Deutschland, das Wrestling-Wachstum in Deutschland mitzuverfolgen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist schön. Das hätte man vor noch 10, 15 Jahren nicht gedacht, dass das Wrestling in Deutschland einfach so wachsen kann. Und wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo es doch so viele deutsche Wrestler gibt, die wirklich gut ausgebildet werden. Und da ist auch die WXW Academy natürlich ein Vorreiter. Aber es gibt noch andere gute deutsche Wrestling-Schulen, die wirklich Wrestler rausbringen, die Standards in Amerika bei der WWE, NXT mithalten können.
Genau.
Wir werden in den nächsten Jahren noch weitaus mehr deutsche Wrestler noch im Ausland, in England, in Amerika, dort in Top-Positionen sehen. Da bin ich mir überzeugt von.
Ja, das auf jeden Fall. Also davon kannst du ja ganz fest ausgehen. Allein, weil ja Europa auch immer mehr zusammenwächst. Zumindest was es, also nicht was die Politik angeht, aber was das Wrestling angeht. Das ist ja eigentlich das Kuriose an der Sache. Man hat ja das Gefühl, dass die Ligen viel besser vernetzt untereinander sind, als das früher der Fall war. Und dadurch werden auch häufiger einfach Talente ausgetauscht. Und du hast gerade die Wrestling Academy angesprochen, ne? Was da an Talent reinkommt, was da auch einfach aus dem europäischen Umland irgendwie da an jungen Leuten reinkommt, die Wrestling lernen wollen. Das ist schon sehr cool. Und da wird sich ganz, 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 ganz viel entwickeln. Und es ist schön, da irgendwie so ein bisschen, und wenn es auch nur im Kleinen ist. Ich meine, du machst die Veranstaltung, ich mache halt hier, ich weiß gar nicht, was ich mache, ich stelle Leuten Fragen so und dabei kommt dann irgendwas Unterhaltsames hoffentlich bei raus. Aber irgendwie da so ein bisschen da zu unterstützen, das ist dann eben dann doch schon ganz schön und es ist ja auch einfach eine coole Sache und Wrestling ist eine tolle Sache und deswegen sollten wir auch das Wrestling in Deutschland und Europa einfach dahingehend unterstützen und da als Fans auch einfach sagen, so ja, wir sind Wrestling-Fans, wir mögen das und wir versuchen irgendwie das lokale Wrestling ein bisschen zu supporten. So.
Richtig.
Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für unser Podcast, oder?
Sehr schön. Haben wir jetzt noch mal ein paar Minuten über das deutsche Wrestling geredet, beim SummerSlam Performing Podcast.
Genau. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, das mal abwarten, wann wir das erste Mal einen Axel Dieter Junior oder einen Marcel Bartel, je nachdem, welchen Namen er dann langfristig behalten wird oder kriegen wird, wollen wir die zum ersten Mal im Ring sehen, oder auch einen Tommy End, also im WWE-Ring, das wäre schon geil. Also ich...
Oder Alexander Wolf, die werden wir vielleicht irgendwann auch mal beim SummerSlam sehen. Vielleicht ja beide schon im nächsten Jahr oder alle drei. Oder
Fabian Eichner haben wir auch noch übrigens, bevor wir den hier außen vor lassen.
Den sollten wir auch nicht vergessen, das stimmt.
Also für mich persönlich wäre es was Besonderes, wenn wir den Kollegen Axel Dieter Junior da sehen würden, weil ich glaube, ich zu dem einfach irgendwie so das nächste Verhältnis habe irgendwie. Also wir haben ein paar Mal geschnackt und wir haben die Conversation gemacht und dieser Abschied von Axel war mega emotional in Oberhausen damals. Also das war schon schön. Tommy ist ja ist ein großartiger Athlet und da waren wir uns immer alle sicher, dass der das schaffen wird. Bei Axel war das ja immer so ein bisschen, das kam ja relativ plötzlich einfach, als er den Schritt da gegangen ist und ich bin mal gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall heftig jubilieren, wenn er da zum ersten Mal bei WWE aufmarschiert oder eben sein NXT-Debüt feiert. Hast du letztens einmal hier Side Note, hast du letztens das Foto gesehen mit Tommy End bzw. Alistair Black und Marcel Bartel von NXT?
Ja, das war auch ein ganz, das war krass, denn die beiden jetzt im WWE-Ring quasi zu sehen gegeneinander, das war schon was ganz Besonderes. Ich war ja damals, das war das Karat-Finale 2015, da habe ich ja damals auch stand ich mit der Kamera, auch durfte mit der Kamera überall rumlaufen, weil ich so das Making-of damals gefilmt hatte für das Karat und war Backstage, als Axel Dieter quasi Backstage gegangen ist nach dem Kampf, nachdem er da diesen harten Kampf verloren hatte. Und er hat geheult, er war aber vor Freude, weil er so auch so stolz war, die Emotionen und diesen Kampf und alles drumherum, das war was ganz Besonderes und es war, ich bin selber jemand, der sich selten irgendwie so aufregt oder irgendwie aus den, von meinen Gefühlsregungen rauskommt, weil ich einfach so auch ein sehr ausgeglichener Mensch bin. Aber da hatte ich wirklich, war cool, auch selber kurz vorm Heulen, hatte total die Gänsehaut. Das sind ganz besondere Momente, die ich mit Axel quasi teile und das werde ich auch nicht vergessen. Also, wow, das war auch ganz besonders, die beiden quasi, das Foto zu sehen einfach. Ich glaube, die beiden werden wir auch gegeneinander mal im Hauptroster sehen, da bin ich überzeugt.
Ja, ich kann mir das auch absolut vorstellen. Ich wünsche es den beiden auch. Also, dass die beiden da auch echt diesen Sprung gehen, weil die haben es auch verdient und die haben auch die haben beide eigentlich all das, was du brauchst, um bei WWE und bei NXT erfolgreich zu sein. Also, die haben beide das Können auf jeden Fall und die haben auch beide die Ausstrahlung. Ich glaube, wenn gerade WWE dann nochmal an, weiß ich, nochmal bei Axel Dieter Junior hier und da nochmal so ein bisschen feilt, wie sie es jetzt mit Tommy End gemacht haben oder mit Aleister Black. Alter Schwede, da kann es einiges erwarten. Ich bin gespannt, was da passiert. So, bevor wir hier noch weiter in die Überlänge gehen, würde ich sagen, machen wir langsam mal den Deckel auf die Nummer 111. Eigentlich müssen wir noch einen Schnaps trinken, fällt mir gerade so ein.
Habe ich die ganze Zeit
Ach
schon.
so, deswegen.
Deswegen
Nein,
was?
nichts.
Na, aber den Schnaps können wir jetzt gleich noch trinken, das stimmt, das ist eine gute Idee.
Ja, die 112 kommt dann aber auch schon ganz geschwind, weil wie gesagt, wir haben die SummerSlam-Berichterstattung ist im vollen Gange und dann kommt hoffentlich am kommenden Freitag erscheint dann die Vorschau auf den SummerSlam, dann mit David und Kai und eventuell noch jemanden. Mal gucken, wer sich da so findet. Ich werde es nicht sein, weil ich bin nächste Woche unterwegs. Ansonsten wisst ihr aber, ihr erreicht uns unter fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, YouTube und so weiter und so fort. Wisst ihr alles? Ich sag danke, Shaggy, für weit über 2 Stunden lustige SummerSlam-Geschichten und Fragen beantworten.
Ich sage auch danke, Olaf, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wieder eine Ehre und es hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht mit. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Danke und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.